In der Folge 689 ist alles irgendwie gezeichnet hier im Sneakpot. Herzlich willkommen. Wir sprechen über den Zeichentrickfilm America.
America.
Mit mir hier mit einem Fässchen Bier unter dem Arm. Das ist Robert Krüger.
Ja, and he's a racist. He's the best horse racist.
Und der Mann mit dem feinen britischen Akzent, das ist natürlich Christoph Perner.
Guten Abend. Und Stefan Giesbert hat wohl gerade eben einen Arm verloren.
Ah!
Stell dich nicht so an.
Das ist ja nur ein Arm.
Hack den ab und dann ist gut.
Sei froh, dass ich dir keinen Finger abbeiße. Ach ja.
Das war aber der andere Film, oder? Das
ja, ich weiß. Den habe ich gestern geschaut, den habe ich noch viel präsenter, deswegen ist das so ein bisschen vorne.
Ja, ich vermische die auch ein bisschen. Naja.
Ja, geht ja auch so, das ist ja gut.
Ja,
da können wir eigentlich froh sein, dass der Robert uns jetzt erzählt, worum ging's in America.
Nee, ich erzähle
es. Das erzählt der Christoph. It's America, okay. Motherfuckers. Dann fang mal an.
America, ja, es wird uns die amerikanische Geschichte erzählt, so die Gründungsgeschichte und Unabhängigkeitskrieg und so. Und endlich mal wieder, genau, wie nach Hamilton. Hamilton war es ja ein bisschen auf Musical-Bedürfnisse umgeschneidert und hier wird es eben im Comic und da kann man es halt realistisch erzählen und deswegen kriegen wir das hier realistisch erzählt, so mit Kettensägen und
Kettensägen, Werwölfen.
Maschinengewehren,
AR-15s, TIE Fightern, AT-Walkern, genau, alles.
Alles, was eben so dabei war damals.
Force Ghosts,
und
alles.
Auch unser, das Ganze ist so ein bisschen gestrickt um George Washington, der seinen Kumpel Abraham Lincoln verloren hat, weil der nämlich vom Werwolf gefressen wurde. Jetzt zieht er los, also sammelt eine Gruppe von Kriegern im Endeffekt, um die Engländer rauszuwerfen oder beziehungsweise um Abe zu retten, zu rächen. Und da sammelt er um sich Samuel Adams, seines Zeichens auch späterer Präsident, also in Wirklichkeit hier nicht, aber Thomas Edison, was eine Frau ist, aber eine Erfinderin.
Und Chinesin.
Geronimo, ein amerikanischer Ureinwohner und dann noch ein Schmied, ein Blacksmith, einen schwarzen Blacksmith.
Die Szene, wo der mit seinem Namen das erklärt, die fand ich tatsächlich ziemlich gut.
Womit wir das Niveau der Witze ungefähr geklärt hätten.
Ja.
Und es wird sehr wenig Rücksicht auf irgendwelche Realitäten genommen. Es ist komplett kontrafaktisch. Und auch darauf, was in welchen Zeiten wann war und also wie gesagt, dass Abraham Lincoln vor George Washington gelebt und gestorben ist und sowas, also da geht alles wild durcheinander.
Sturmgewehren schießen und solche Sachen.
Genau, ja, es ist ja, und die Engländer haben wohl Amerika auch wesentlich länger besetzt, also kommt einem so vor, sind so eine ultra böse, so Steampunk-Kolonialisten-Armee, ein bisschen Zombie-mäßig auch oder so, ja, so, hat schon auch sowas übersehen, also ist alles mit drin in dem Film. Die Frage ist halt, ist da irgendwas noch an vernünftiger politischer Aussage dahinter oder ist es einfach alles nur Quatsch? Wie war das für euch, Bob?
Um es kurz zu sagen, alles Quatsch in meiner Ansicht, weil der Film mich auch nicht besonders gut unterhalten hat. Also die einzelnen Sachen, die man so da drin, also wenn man, ich wette, dass man daraus, ich habe den Trailer nicht geguckt, aber ich wette, dass man daraus einen ganz fantastischen Trailer schneiden kann, der auch sehr, sehr lustig ist.
Der hat mich ja auch angereicht.
Das dachte ich mir zwischendurch mal irgendwann, dass du wahrscheinlich so einen Trailer wirst gesehen haben und der wird dich getriggert haben, dass du das sehen willst.
Absolut.
Und wenn man so liest, wie der besetzt ist, das ist ein Zeichentrick, aber so die Leute, die da Sprecher sind, also Simon Pegg als King James und Channing Tatum als George Washington und dann Bobby Moynihan ist von Saturday Night Live. Und ja, man denkt so, Andy Samberg, glaube ich, auch Saturday Night Live früher, oder?
Da kenne ich mich nicht aus.
Egal, jedenfalls, da sind so ein paar Leute bei, wo du so denkst, das ist ja hochkarätig besetzt so, das könnte ja was werden. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, schon in den ersten Minuten, der Film läuft nach so einer Formel ab. So, es muss immer so pathetische Reden geben. Und dann müssen die sowas sagen, dann enden diese pathetischen Reden meistens auf irgendeinen dummen Scherz, wo dann entweder gesoffen oder gekloppt wird oder irgendwelche Sexanspielungen gemacht werden.
Ja, oder rassistische.
Oder rassistische Witze oder sowas.
Meistens rassistische.
Ist dann immer so ein, du merkst schon, wie sich anhand der Stimmlage der Charaktere, wenn sie dann anfangen, wieder irgendwie so entweder so zu deklamieren oder rumzubrüllen, dass dann wieder das läuft wieder auf so eine Pointe hinaus, dann wird die gehämmert, die Pointe. Und dann kommt wieder so eine Phase, wo Wildklopperei und Sägen und ultrablutig und Kreissägen müssen Köpfe zerteilen und solche Dinge. Und dann fängt dieser Cycle wieder von vorne an. Im späteren Verlauf variiert sich das noch ein bisschen, also so speziell in der Mitte des Films. Aber am Anfang hatte ich das Gefühl, das ist so eine Platte auf Endlos-Repeat. Und das hat mich sofort hart gelangweilt. Und dann bin ich auch so ein bisschen wahrscheinlich schon in so einer Anti-Stimmung gewesen und wollte ihn nicht mehr mögen.
Ich fand's sehr lustig.
Echt?
Ich wollte ihn mögen.
Ja, also natürlich waren da ein Haufen so popkulturelle Referenzen drin, so aufs heutige Amerika und auch auf tonnenweise andere Filme, also bis dahin, dass die Beverly Hills Cop Musik halt einfach drin vorkommt und dass die rumfliegenden Dinger von den Engländern die Geräusche von Star Wars Raumschiffen machen oder halt aussehen wie Star Wars.
Das habe ich nicht gemerkt.
Kampfdinge. Und ja, dass Abe Lincoln als Force Ghost wiederkommt und so. Also da ist eine Menge popkulturelles Zeug überall reingesprenkelt, aber für mich kam es einfach irgendwie nur so rüber wie wir müssen das hier alles erwähnen, um uns an Größeres dran zu hängen, damit wir davon profitieren können. Aber außer ein paar ganz wenige Witze, so die Sache mit dem Horse Races, da musste ich ein bisschen schmunzeln. Und am Ende mit den, wie Amerika dann schon sofort vor die Wand gefahren wird, da musste ich auch kurz lachen. Aber ansonsten zwischendrin war das alles so, okay. Hat nicht funktioniert bei mir. Stefan?
Bei mir war es wenig besser.
Oh.
Es ging los und ich habe gesehen, es ist Zeichentrick. Da habe ich ja einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen für.
Das hatte ich euch aber gesagt.
Zu dem Platz, bitte?
Das hatte ich euch aber gesagt, dass das.
Ich wusste es auch und trotzdem hat es mich wieder überrascht. Und auch gerade diese Art von Zeichentrick. Also, wir haben jetzt neulich irgendwie Pixar oder Disney und so geguckt, das ist irgendwie anders gezeichnet. Und das hier ist halt so dieses. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also nicht so flüssig und so eckig und so.
Ja, das ist halt noch richtig Zeichentrick, oder?
Also, ja, fürchterlich. Das hab ich als Kind schon nicht gemocht. Da war ich 6 Jahre alt oder so. Da haben wir so Sachen. Ich fand das immer doof, weil diese Gesichter bewegen sich so falsch und Mund auf zu und die Person redet halt irgendwie und Dann diese Anspielung fand ich irgendwie nett. So, ja, okay, hier, wir verbinden uns mit dir und guck mal, was wir alles für Filme geguckt haben und auf die wir jetzt alle referenzieren können. Und naja, ist klar, dass du natürlich nicht alle Filme erkennst und ja, mach halt Referenzen auf irgendwelche Sachen, die ich nicht kenne. Ist mir auch scheißegal, geh weg, lass mich in Frieden. Also, es war wirklich so, ich habe ihn dann am Ende doch zügig durchgeguckt, aber mehr so drauf schauen, so, okay, da ist jetzt diesen Film und aber nicht, also ich hatte wirklich nicht viel Spaß dabei. Es war so, ja, mein Gott, ja, wie geht die Geschichte halt aus? Dann wurde kurz gesungen oder gerappt, wo ich dachte, das klang wie Lin-Manuel Miranda in so 2-3 Versen nur. Da habe ich nochmal genau hingehört, aber war er wohl nicht. Da war ich wieder so wach sozusagen, aber sonst hat es mich leider gar nicht gar nicht so richtig erwischt. Das war ja, also hätte natürlich, die Story hätte viel geben müssen, damit auch dieses fürchterliche Bild oder dieses fürchterliche Gezeichne. Ja, ich mag da, ich habe da irgendwie keinen Zugang zu. Vielleicht muss mir das mal jemand erklären, warum das sowas besonders ist.
Es muss dir ja nicht gefallen. Also.
Ja, aber vielleicht ist da ja ein künstlerischer Aspekt dabei, den ich nicht verstehe. Den ich vielleicht auch gar nicht verstehen will. Kann sein.
Ja, genau. Ja, eben. Am Ende ist das auch Geschmackssache. Also,
ja.
Ja, nee, also ich fand, der sah gut aus. Also mich hat er von der Optik her, fand ich das ziemlich cool, größtenteils. Obwohl es natürlich, ja, schon oldschoolischer, jetzt war fast so ein bisschen wie Monkey Island, welches, Dreier oder so. So sah das aus irgendwie. Und ja, also ich fand, was die Story angeht, oder was die, ja, nennen wir es mal Story, also mir hat es Spaß gemacht. Also gut, mich hat es halt nicht rausgebracht, wie es aussah, sondern ich fand, ja, es sah gut aus. Und dieses anarchische, wilde Misch und Knallbumm und haufenweise Blut und aber dann eben schon auch so im, es war ja kein Subtext, sondern es war ja, im Endeffekt wurde ja dargestellt, dass Amerika von rassistischen Idioten gegründet wurde. Was ja schon eine Denkweise, oder was man sagen könnte, ist eine Denkweise, die man haben könnte. In Wirklichkeit ist es natürlich einfach eine Anspielung darauf, wie Amerika jetzt regiert wird. Also das im Endeffekt sagt er ja aus, so ihr, die ihr Amerika regiert, ihr seid rassistische, weiße Idioten, Ignorante, und daran hat sich auch nichts geändert seit Gründung, so ungefähr. Gell? Und das macht er halt mit haufenweise Knallbumm und Bonbon-Effekten. Also mich hat das unterhalten. Ich fand's lustig.
Okay. Ich hatte zwischendrin das Gefühl, wenn ich mehr über die Gründungsgeschichte Amerikas wüsste, also wie es wirklich ist, dann wäre das, glaube ich, noch, also wird sich das für mich leichter einsortieren lassen. Also insbesondere die handelnden Personen, so, wer ist jetzt wieder wer? Oh,
ja, aber die kennen wir ein Teil aus Hamilton.
Ja, aber auch da ist es mir leider nicht so bewusst, dass das der jetzt der ist, sein soll. So. Also die ganze historische Einordnung habe ich halt zu wenig, ja, gut, im Geschichtsunterricht.
Die war ja auch völlig abstrus. Also das haben sie ja einfach, die haben ja einfach
irgendwas erfunden. In der ersten Szene alles weggewischt.
Genau, beliebige Personen aus der amerikanischen Geschichte genommen und in den Topf geworfen und einmal umgerührt und dann zufällig rausgezogen. Und eben, ja, wie gesagt, dass Thomas Edison eine Frau aus China ist. Das ist wirklich völlig beliebig.
Aber sie bringt Elefanten um.
Ja.
Ja, also. Nee, ich bin dabei, Stefan. Irgendwie wollte das nicht so richtig. Und auch so, dass der Film irgendwie das, die erste, ganze erste Hälfte oder vielleicht sogar noch über die erste Hälfte war so ein typisches, wir stellen jetzt mal das Team vor, ja. Irgendwann wird dann auch, heißt es dann auch, we're bringing the band back together, so eine Blues Brothers Anspielung, so, ja, aber den ganzen verdammten Film, und dann kommt irgendwann so ein epischer Schlusskampf, aber das war so, ja, jetzt, okay, ihr müsst noch einen finden, okay, der hat ein Pferd, der ist quasi ein Pferd, wenn man so will, aber am Ende wird er ein Pferd. Und ja, den Typ mit dem Pferd, haben wir jetzt verstanden. So, der nächste, okay, der Blacksmith, ja, der ist schwarz, ja, sie nennen ihn Mr. Smith, ja, habe ich verstanden. So, und dann der nächste und der nächste und der nächste, und die werden die alle so zusammen, und wenn sie dann zusammengecastet sind, dann gibt es einen großen Schlusskampf. So, mehr Inhalt hat der Film nicht. Und ich weiß nicht, dieses Zusammensammeln hat mir so viel zu lange gedauert, dass mir dann auch schon egal war, wer da jetzt noch alles dabei ist. Und immer dieses Hin und Her zwischen so kurzen, ruhigen Gequatsche mit einem blöden Witz und dann wieder völlig überdrehte Action, die auch völlig beliebig ist, wo ich dann irgendwie auch ich habe da teilweise nicht hingeguckt, weil es war mir so egal irgendwie. Ich lieber auf dem Handy gedaddelt irgendwie nebenher. Vielleicht war das auch mein Fehler, aber
Ja, kann natürlich sein, dass man dann irgendwie Sachen verpasst, ja.
Ja. Ja, wenn man die ersten Kämpfe, die ersten habe ich mir dann auch angeguckt, aber wenn man die so gesehen hat, da war ja auch nicht viel drin. Ich meine, den macht dann seine Kettensägen an und dann rennen sie da durcheinander und schlitzen und messern sich da um. Alles blutig, alles extrem gory, so, okay. Dann weiß man ungefähr, was man erwartet und der nächste Kampf sieht wieder genauso aus. Ja, don't know.
Hm. Ich fand es sehr spaßig.
Ja.
Ich fand es spaßig mit einem Funken wie nennen wir es? Politische Kritik, Sozialkritik, wie auch immer. Also dieses Rassismus-Thema fand ich, ist mir schon, also ist mir jetzt nicht im Hals stecken geblieben, aber es fand ich schon ernst in seiner Albernheit, weil es halt einen ernsten Kern auch hatte. Aber natürlich, klar, das ist ein alberner Film. Er ist in erster Linie albern.
Ja. Vielleicht hatten wir auch einfach ein zu ernstes Gemüt an diesem Wochenende, Bob. Kann das sein?
Vielleicht, ja.
Dass wir nicht albrig genug drauf waren.
Ja, weiß
ist das
nicht.
Verb nicht albrig? Nee.
Nee, keine Ahnung. Don't know. Ich fand's lustig, dass ich eine Stimme, ich weiß nicht, habt ihr den im Englisch oder in, wie habt ihr den geguckt?
Fast ausschließlich auf Englisch. Ich hab mal aus Interesse dann auch auf Deutsch, aber es funktioniert auf Deutsch nicht. Also ich hab's noch auf Englisch geschaut.
Auch auf Englisch.
Ja, ich auch. Eine der Stimmen, die ich die ganze Zeit total, wo ich überlegen musste, wer ist das? Und dann ist es mir relativ schnell aufgefallen, wer es ist. Und zwar der Samuel Adams wird von Jason Manzoukas gesprochen und der hat einen Podcast über schlechte Filme. How Did This Get Made?
Das passt ja.
Genau.
Ah, ja.
Habe ich irgendwann mal schon mal hier, glaube ich, erwähnt, den Podcast.
Ja.
Und der hat eine relativ markante Stimme, wenn man die so als Podcast.
Jetzt sag nicht, dass er eine Folge über diesen Film gemacht
hat. Nee, aber das wäre meine Frage, ob irgendwann möglicherweise mal eine Folge How Did This Get Made rauskommt über diesen Film.
Wäre ziemlich geil.
Das würde ich gerne, dann die Folge höre ich dann, auf jeden Fall. Ja. Tja, also wir sollen da Punkte dran machen irgendwie, damit wir hier endlich mal was zu trinken kriegen.
Ich befürchte es, ja.
Von aufsteigend machen oder absteigend? Wie hättest du es gern?
Keine Ahnung, wie hättest du es gerne? Wie würdest du denn geben, Bob?
Dann fange ich mal an. Ich gebe der Sache irgendwie 3 Punkte. Weil, ja, so 3 bis 8 Witze haben mich zum Schmunzeln gebracht. Der Rest hat mich gelangweilt. Immerhin war kurz, 1:38, damit kann man arbeiten. Aber, ja, hat nicht funktioniert für mich, tut mir leid.
Ich glaube, wir hätten mit Stefan anfangen müssen. Und wie viel gibst du denn?
Nee, ich gebe nicht mehr, weniger. Ich gebe sogar ein mehr. Ich gebe 4 Punkte.
Wow. Oh,
aber nicht, weil er mir so gut gefallen hat, weil er mir so egal ist. Er hat mir halt nicht wehgetan. Also ich brauche halt die niedrigen Punkte für Filme, die ich so richtig hasse. Und hier hat mir halt die Grafik nicht gefallen. Ja, gut, geschenkt, kann ich gucken. Der hat mich nicht begeistert, aber mein Gott. 4 Punkte.
Du gibst 1 Punkt mehr als der Bob und ich gebe 1 Punkt mehr als die Summe aus euren. Ich gebe 8 Punkte.
Oh, wow.
Ja, ich fand also für mich hat der Film genau das getan, was er tun sollte, nämlich albernen, völlig überdrehten, anarchischen Spaß in schönen Bildern. Also ich fand die Bilder schön, aber mit einer gewissen politischen Botschaft, die aber nicht zu stark im Vordergrund war, aber die da war. Auch was ich vorhin noch vergessen habe zu sagen, diese Verortung in der Gegenwart wird auch nochmal klar im Abspann, wo die russische Hymne gespielt wurde und auch gesungen wurde auf Russisch. Ich dachte erst, es wäre irgendeine amerikanische, eine von diesen inoffiziellen amerikanischen Hymnen, die sie auf Russisch übersetzt hätten, was noch ein besserer Witz gewesen wäre. Aber nee, es war die russische Hymne, also die sowjetische.
Genau, die alte, gell?
Genau, ja, die auch wieder die neue ist. Die haben ja die Boris Jelzin eingeführt hat, haben sie ja wieder abgeschafft unter Putin. Die haben jetzt wieder die alte.
Was siehst du, was ich nicht mitkriegt?
Wenn ich nicht völlig schief gewickelt bin, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die wieder die alte singen. Die ja auch cool ist, ja, also die auch, also musikalisch, die ist einfach, also die geht schon in die Knochen oder ins Ohr, was weiß ich, aber ob man wirklich in heutigen Zeiten die sowjetische Hymne, also was für ein Signal das ist, politisch, ja gut, aber vielleicht will er genau das senden, ist ja möglich. Aber gut, das zeigt eben, dass der eigentliche Antagonist nicht die Werwolf-Engländer waren, sondern halt in Wirklichkeit das Ganze in der Gegenwart verortet ist. Aber und eben dann auch im Übertrag die rassistische, dümmliche Darstellung der weißen Machthaber eben auf die Gegenwart projiziert. Ja, das hat er für mich also ausreichend klug gemacht und mit lustig anarchisch dummen Bildern, die mir Spaß gemacht haben. Also deswegen von mir 8 Punkte. Mein Geschmackssatz getroffen.
Okay, ja, das ist doch das Wichtigste.
Da gucke ich lieber nochmal Team America World Police.
Ist die Frage, ob der gut gealtert ist, ob der das, nicht so richtig scheißig ist.
Der ist halt extrem in seiner Zeit gewesen damals. Gell? Das ist halt, der war politisch halt noch stärker in der Gegenwart verortet mit dieser Anti-Nordkorea-Geschichte. Keine Ahnung, ob man das noch gucken kann. Müssen wir mal probieren.
Ja, Nordkorea haben wir nachher noch in der Sendung.
Stimmt. Ernst wollte ich noch sagen? Jetzt habe ich es vergessen. Ich weiß nicht. Egal. Ach genau, was hier bei uns deutlich wird, es ist ein sehr kontroverser Film, deswegen wäre es hier jetzt wirklich sehr interessant, was ihr da draußen von dem Film haltet. Bob hat schon gesagt, es ist schnell geguckt, schaut euch das doch bitte mal an und sagt uns Bescheid, wie ihr das findet. Ich würde gerne wissen, ob ich der Einzige verblödet bin, der den Film gut fand oder ob es noch andere wie mich gibt.
Das Lustige ist, wenn man in der IMDb auf die Verteilung der Punkte guckt, dann
ist auch so, oder was?
Nee, dann ist, also der hat 5,7 im Schnitt. Aha. Aber das könnte sich ja jetzt zusammensetzen aus
lauter Fünfer oder
lauter Fünfer
Achter oder, und Zweier.
So, genau. Und tatsächlich ist es so, dass 10% der Leute geben 10 Punkte, 7,6% geben einen Punkt und die große Masse gibt 6 Punkte, 19,2%, das ist der längste Balken. Also der polarisiert jetzt nicht so, dass da in der Mitte leer ist und nur oben und unten.
Also Normalverteilung, oder? Also so.
Nee, nicht ganz.
Naja, da sind so ein paar. Das sind schon Peaks oben und unten, ne?
Ja, da sind Peaks oben und unten noch dran, aber ansonsten sieht es in der Mitte aus wie eine Normalverteilung. Warte mal, du bist ein Male zwischen 30 und 44, du hättest im Schnitt 5,5 geben müssen. Das trifft okay. Aber so ziemlich auf alle Demografien zu, die liegen alle zwischen 5,5 und 6,0. Nein, 6,2. Junge Mädchen. Ja, junge Frauen, 18 bis junge Frauen.
Wo kriegst du diese Information jetzt her? Aus der IMDb oder was?
Kannst du von der IMDb auch angucken, ja.
Das ist dieses Metascore oder was? Nee.
Nee, du kannst die User-Bewertungen aufklicken und dann das so aufgeschlüsselt.
Okay, vielleicht machen wir das nach der Sendung und trinken jetzt erstmal, oder?
Das ist doch interessant für die Leute da draußen. Das können sie was lernen, wie sie IMDb bedienen. Ich habe es offensichtlich nicht gelernt.
Wissen sie bestimmt alle außer dir.
Selbst jetzt, wo du es mir gesagt hast, finde ich es nicht.
Du klickst auf die
IMDb. Auf den Stern oder was?
Ja, 5,7 Stern. Ja, genau. Da klickst du drauf und dann scrollst du ein bisschen runter. Rating by Demographic.
Wenn ich da draufklicke, kriege ich die ganzen Nutzerrezensionen.
Achso, du bist wahrscheinlich in der App, ne? Im Handy.
Ja, klar.
Ja, achso, nee, ich bin an der Website.
Geht das wohl nicht. Ja, verstehe.
Mit der App.
Okay, haben wir das auch geklärt. Gentlemen, was trinkt ihr denn?
Ich weiß, den Stefan langweilt. Ist gut, Stefan, wir haben es verstanden. Oder du hast Durst, je nachdem. Weiß nicht, was trinkst du denn?
Dosenbier, was sonst?
Bourbon.
Die haben Bier getrunken.
Billigen Bourbon. Ja, die haben Bier getrunken. Ich mag aber kein Bier.
Ich bin heute Mittag extra noch kurz zum Getränkemarkt gefahren und habe dort das einzige Dosenbier, was nicht so Pennerglück wie Bitburger oder so ist, gefunden. Ist Bitburger Pennerglück? Ich weiß nicht. Und habe jetzt ein Buena Vesta Salt and Lime Lager. Ich habe gar nicht gesehen, dass das noch. Ich glaube, es ist ganz wild.
Salt and Lime, das klingt so.
Corona. Wow, und es ist seit 8. Juli abgelaufen. Das ist ja schön.
Das hast du heute gekauft.
Großartig.
Ja, das habe ich heute gekauft.
Lass es zu, bring's morgen zurück.
Nee, so viel Spaß muss sein.
Okay. Ich habe gerade, während du von deinem Bier sprachst, eine verkrustete Flasche Campari aufgeschraubt. Das da ist der Wermut. Ich habe eine neue Flasche Antica Formula aufgemacht, deshalb gibt's jetzt erstmal Negroni. Nichts mit dem Film zu tun, einfach nur because I can. Und weil hier noch ein Tanqueray Number 10 steht.
Aha. Na, ich trinke Jim Beam Black. Also möglichst banalen Bourbon. Ja. Dann. Was ist unser nächstes Thema?
Das wäre dann dein Film, den ich mich geweigert habe zu gucken. Ich weiß nicht, ob Stefan ihn gesehen hat.
Auf keinen Fall.
127 Stunden. ich gehe ja gerne klettern, aber auf den Film hatte ich keine Lust.
Nee. Ich gucke gerade, ob ich irgendwas dazu geschrieben habe. Ich glaube, ich habe vergessen, dazu was zu schreiben. Ja. Ja. Der Film, ein Film von Danny Boyle, der eine wahre Geschichte verarbeitet. Deswegen hast du ihn auch nicht geschaut, weil das eine sehr bekannte wahre Geschichte ist, die jedem, der ihn schaut, auch eigentlich bekannt ist. Deswegen ist, finde ich, total legitim, den Film zu spoilern. Das ging vor ein paar Jahren so durch die Presse. Ein Kletterer, ein Amerikaner, der in irgendeinem völlig entlegenen Tal oder Schlucht in Amerika wandern war und dem ein großer Felsblock auf die Hand gefallen ist und er dann eingeklemmt war.
Beim Wandern oder beim Klettern? Ich ging immer davon aus, dass der in eine Felsspalte gerutscht ist oder so, aber das war.
Ja, es wurde hier so dargestellt, der ist sehr dynamisch gewandert oder sehr dynamisch geklettert, das war so ein Zwischending, würde man sagen. Wo er sich dann auch immer so in Kaminen so hat hinuntergleiten lassen und so. Also es war auch sehr cool gefilmt, muss man sagen. Ist ja
der
klar.
Der soll sehr hektisch sein, habe ich irgendwo gelesen. Ja.
So genau.
Von der Bildsprache her.
Das meine ich mit dynamisch wandern oder dynamisch klettern. Der Typ war hektisch oder wurde als hektisch dargestellt und so war halt eben auch sein Kletterstil. Auch durchaus ziemlich Harakiri. Und dass der in eine Felsspalte gerutscht ist, war jetzt nicht der Unfall, ne? Sondern da hat er sich, wenn ich es jetzt recht in Erinnerung habe, hat er sich bewusst reinrutschen lassen, aber hat dabei eben irgendwie einen Felsen gelöst und der hat dann halt ihn eingeklemmt. Und dann hatte er versucht, in den kommenden Tagen versucht, sich daraus zu befreien, auf verschiedene Weisen, hat versucht, da irgendwie mit dem Taschenmesser sich rauszumeißeln und oder seine Hand rauszumeißeln, hat versucht, einen Flaschenzug zu bauen, um diesen Felsen hochzuheben, alles Mögliche, hat dann ein Videotagebuch ein bisschen geführt, so im Endeffekt, ja, weniger ein Tagebuch, sondern eher so einen Abschied nehmen von seinen Hinterbliebenen, als ihm klar wurde, dass da kommt er nicht raus. Und hat dann am Ende doch die letzte Konsequenz gezogen, die noch möglich war. Und hat sich seinen Unterarm amputiert. Was nicht so einfach ist, wenn man nur ein stumpfes Taschenmesser dabei hat.
Immerhin. Wenn der Gedanke, boah.
Genau. Vor allem, er hat es anders gemacht, als ich dachte. Ich hatte gedacht, dass der eben dann am Ellenbogen im Gelenk schneidet, was auch derb wäre. Nee, er hat sich erstmal den Unterarm gebrochen, Elle und Speiche getrennt voneinander gebrochen, durch Überdehnung, um dann halt durch den Bruch zu schneiden. Das ist wirklich so derb. Und es wird so dargestellt, wie es ist, gell? Also, ich meine, klar, Danny Boyle ist halt ein Künstler, das ist, der kann im Endeffekt alles verfilmen und so auch das. Und ich dachte vorher so, wie kann das interessant werden, weil die Geschichte ist halt echt schnell erzählt. Typ klemmt 5 Tage in so einer Felsspalte und schneidet sich am Ende die Hand ab, um sich zu befreien und überlebt. Ja, das ist die Story, mehr ist es im Endeffekt nicht. Und Danny Boyle schafft es aber, und James Franco auch, der der Hauptdarsteller ist, dem unheimlich viel Leben einzuhauchen und das wahnsinnig interessant zu machen. Also wirklich magisch. Ich finde es wirklich ein toller Film, der natürlich hart ist, also ist keine Frage. Obwohl er sich da auch nicht ewig drin weidet. Also klar, der zeigt, wie er sich dann den Arm abschneidet. Aber das ist nicht Hauptkern des Films. Und das ist, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geschaut, aber das findet am Ende dann statt, aber das breitet er nicht ewig aus. Also das wird dann relativ schnell gezeigt, wie der sich halt dann irgendwann entscheidet, okay, jetzt geht's los und dann bricht er sich den Unterarm und schneidet sich das ab und dann war's. Also es ist jetzt nicht irgendwie Gore-Porn oder sowas, gar nicht. Aber eben dieses Ausgeliefertsein und dieses, dass er halt zunehmend einsieht, dass das ganze böse endet, das ist grandios erzählt. Also es ist wirklich ein toller Film.
Die Cast-List listet irgendwie sowas wie 40 Leute oder so. Ich dachte, der hängt da echt alleine. So
ja, der hat dann zum Teil, weil er halt auch ganz wenig zu trinken dabei hat und praktisch nichts zu essen, kriegt er dann Halluzinationen und so und hat dann, erinnert sich dann an die Zeit mit seinem Vater, als er ein Kind war, an die beiden jungen Frauen, die er getroffen hat, kurz bevor er da zu tief in diese Spalte geklettert ist. An seine Schwester, die übrigens gespielt wird von einer Schauspielerin, die in dem Film, den wir nachher besprechen, auch mit ihm zusammen gespielt hat. So kommt die Castle. Also, dass so viel sind, das war mir jetzt nicht klar, aber es sind schon einige, die vorkommen.
Ja. Okay. Ja, irgendwie, also wenn du das so erzählst, dass es Kunst sei und so, dann frage ich mich, ob ich es vielleicht doch gucken sollte, aber auf der anderen Seite, diese ganze Thematik, ich finde das so deprimierend, so vom Grundgedanken her, du hängst da fest und weißt, du wirst vielleicht sterben und am Ende hast du nur so Selbstverstümmelung als letzte Rettung. Ich kann mich da nur sehr, sehr schwer motivieren, mir das anzugucken. Also, dass du sagst, dass es am Ende nicht ausgeweidet wird.
Nee, wird es gar nicht, nicht.
Also ich meine, ja, er wird nicht ausgeweidet, mach nur die Hand ab, aber
nee, das wird tatsächlich, ich finde, es wäre übertrieben zu sagen, es wird nur angedeutet, das stimmt nicht. Es wird schon gezeigt. Aber also es ist wirklich nur eine Note in dem Film. Also das ist und es wird dann auch, ja, der verbindet es dann schnell und so, es wird dann, also da wird nicht mehr groß was gezeigt oder so. Also ich glaube, da wird selbst der Stumpf wird vielleicht einmal offen gezeigt.
In welcher Stimmung hält einen denn der Film? Also ich könnte mir vorstellen, die meiste Zeit des Films ist man bedrückt, aber komme ich am Ende, auf dem Plakat steht oben A Triumphant True Story. Ist man am Ende irgendwie heiter, dass er es überlebt hat, dass er rausgekommen ist? Also
ja, total. Das lässt einen nicht kalt. Also man ist am Ende schon froh und da werden dann auch Bilder und Videoschnipsel gezeigt von dem wirklichen, von dem, nachdem es dem es wirklich passiert ist. Man geht da sehr positiv raus. Sehr positiv gestimmt. Und den Film über, ist jetzt nicht was, also mir ging es nicht so, dass mich das stark runtergezogen hat, sondern es war mehr so ein Puzzle-Interesse so ein bisschen, ne? Also er bleibt da auch sehr ruhig. Also der ist jetzt nicht so, dass der verzweifelt und dann dauernd weint und so. Klar, der verzweifelt in den 5 Tagen schon auch mal, aber insgesamt ist er doch eher ziemlich gefasst und versucht eben so eins nach dem anderen, so überlegt so, okay, was könnte ich noch machen? Und dann fängt er an, das zu machen. Und was halt auch schwierig ist, weil der hat ja nur eine Hand, die andere klemmt ja fest, gell? Also irgendwie einen Flaschenzug bauen mit nur einer Hand ist halt auch nicht so wahnsinnig einfach. Und dann guckt man ihm halt zu, wie er das macht und weiß im Endeffekt, dass es auch schief gehen wird. Und eigentlich wünscht man ihm dann so, oh, vielleicht klappt das ja jetzt. Und man weiß, nee, es kann nicht, weil man weiß ja, dass er sich am Ende den Arm abschneidet. Aber man fiebert dann doch ein bisschen mit. Also es ist so nicht ein Point-and-Click-Adventure, aber so ein bisschen schon. Hm. Ja. Nee, das ist schon empfehlenswert. Also Bob, ich glaube, der wäre schon was für dich, der Film. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Und am Ende ist es ein Danny Boyle-Film. Die sind alle fantastisch.
Ja.
Ich komme wirklich mittlerweile zu der, ich glaube, das ist einfach mein Lieblingsregisseur. Ich finde, also ich habe die nicht so stringent alle sofort und nacheinander geschaut, aber immer mal wieder schaue ich einen von ihm und merke dann, dass ich seine Filme einfach fantastisch finde. Und neulich bei diesem Beatles-Film, da wusste ich es ja gar nicht, ich habe es erst im Abspann gesehen und dann eben verstanden, ah, okay, deswegen finde ich den so super, den Film. Aber gut, das ist natürlich auch Geschmackssache.
Okay. Ich fürchte, für mich ist das nichts.
Ja. Na denn.
Oh, wer weiß.
Was ich hier lustig finde, hier gerade, als ich die Darsteller, jetzt habe ich auch mal geschaut, wer mitspielt. Da spielt einer angeblich mit, der, wie ich finde, exakt so aussieht, wie dieser Typ, wie heißt denn der Schweizer, der solche Events, dieser Deutsche, der solche Events verkauft. Kennt ihr den?
Jochen Schweizer.
Jochen Schweizer. Sieht genau aus wie Jochen Schweizer. Grinst genauso blöd. Und das würde ja passen, weil der auch so Glitter-Dings, aber der heißt ganz anders. Der heißt Peter Jan Brugge. Naja, reiner Zufall.
Woher weißt du denn, wie Jochen Schweizer aussieht?
Weil ich mehrere Staffeln Höhle der Löwen geschaut habe. Und da war der dabei.
Ich weiß immerhin, was Höhle der Löwen ist. Das macht mich jetzt ein bisschen stolz, aber es bringt mich auch nicht weiter.
Ich schaue es mittlerweile nicht mehr, aber ich habe es lange Zeit geschaut. Ich glaube, er ist mittlerweile auch nicht mehr dabei. Ja, James Franco ist natürlich so eine Sache, gell? James Franco ist auch hier wieder super, wie in vielen Filmen. Aber mittlerweile ist nicht, ich glaube, kriegt er überhaupt noch Filme? Ich weiß es gar nicht, weil der hat doch so eine, hat auch so eine MeToo-Sache hinter sich.
Ja,
war doch irgendwie sowas. Der hatte irgendwie so, hat er nicht so ein Aufkleber oder so ein Button oder irgend sowas auf der Bühne getragen und sich irgendwie mit der MeToo-Bewegung solidarisiert und woraufhin dann irgendeine geschrieben hatte, die von ihm missbraucht worden war als 17-Jährige oder irgendwie sowas. Und da hat sich dann noch mehr gemeldet und so. Also, ich glaube, seitdem ist es ziemlich ruhig geworden um Dinge. Ich meine, das war vor ein paar Jahren.
Ich weiß nicht, ob er wirklich. Es war irgendwas mit einem 17-jährigen Mädchen. Aber das war laut der Gesetzeslage legal. Aber ja, ist halt die Frage. Also, keine Ahnung. Ich weiß die Details nicht mehr, aber.
Es war irgendwie so unschön irgendwie.
Ja, irgendwie.
War nicht sowas, so, ja, er hat jetzt nicht irgendwie eine Frau vergewaltigt oder ein Mädchen vergewaltigt, aber es war irgend sowas Unschönes mit
Machtgefälle und so, ja.
Ausnutzen von Macht, genau, ja. Ja,
ja, ich, so, aber hat man natürlich Filme jetzt so macht, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, aber.
Deswegen hat man natürlich so ein bisschen faden Beigeschmack bei ihm. Also ist auch so eine Szene drin, wo er eben diese zwei Mädchen abschleppt, oder nicht abschleppt im Endeffekt, wo man die ganze Zeit denkt, so, okay, gleich poppen sie noch, aber nee, machen sie gar nicht. Ja, wo man so ein bisschen Schalengeschmack bekommt, aber ja gut, das ist natürlich Trivia, eigentlich sollte das natürlich im Film, den Film nicht beeinflussen, aber tut es natürlich dann.
Ja, schauen wir doch mal hier, 2020 kam Kill the Tsar, habe ich nichts von gehört, keine Ahnung.
Nee, ich auch nicht.
Und dann gibt es einen Film, The Long Home, der ist completed, hat aber noch kein Veröffentlichungsdatum. Da ist er Director.
Dann gibt es Zeroville, wo er auch mit Seth Rogen, also es scheint irgendwie mit Seth Rogen so ein Buddy-Ding zu sein, ne?
Ja, gut, es ist ja, gibt ja diese ganze Gang da um Seth Rogen rum.
Ja, und Seth Rogen war doch damals auch in dieser MeToo-Sache. Hat er dann nicht dem James Franco irgendwie so beigestanden und so? War da nicht sowas? Und war dann auch irgendwie unter Beschuss.
Ja, komisch. Da bin ich vollkommen überfragt.
Oh, was du das weißt.
Das ist auch schon dünnes Eis. Ja, das ist dünnes Eis. Ich weiß es auch nur so ungefähr. Naja. Egal, wie auch immer.
Schnelle Suche sagt, dass der Wikipedia-Artikel von Seth Rogen hat kein Kapitel Sexual Misconduct. Insofern, da müsste man jetzt weiter. Ja, okay. Genau. Da müsste man jetzt weiter recherchieren, um das rauszufinden.
Nee, ich meine nur, er war da irgendwie seinem Kumpel so beigestanden und
okay,
so.
Okay, ja, keine Ahnung.
Irgendwie auch negativ aufgefallen. Wie auch immer. Egal, ist jetzt nicht das Thema. Das Thema ist dieser Film und der ist fantastisch. Und er passt super in die Rolle, ja. Es ist die richtige Figur in dieser Rolle. Also es ist einfach ein extrem runder Film. Schaut euch das an, wenn ihr ein bisschen Blut sehen könnt oder auch ein bisschen mehr Blut, aber das ist jetzt kein Gore-Porn, überhaupt nicht. Ist einfach ein guter Film.
Gut, dann bleiben wir auf eine Art bei James Franco.
Und Seth Rogen. Ne? Das ist
und deswegen. Seth Rogen, genau, das ist ja. Quasi, du hast ja die Überleitung selber hingebaut und genau. Kommt und zu einem 2014er Machwerk.
Und Lizzie Kaplan, das ist nämlich die, die du damals du hast den Film ja schon mal besprochen, als die heiße CIA-Agentin betitelt hattest.
Hab ich das? Okay.
Ich habe deine Folge gehört die Woche,
ja.
In Vorbereitung.
Ich nicht.
Was ja echt lang her ist. Genau, ich habe die Folge gehört und habe mir dann gedacht, eigentlich brauchen wir nicht mehr drüber sprechen, der Bob hat alles gesagt.
Okay, ja, siehst du, dann lehne ich mich jetzt zurück, weil ich habe die Folge nicht gehört, dann erzähl doch einfach nochmal alles, was ich gesagt habe.
Ja, ich meine, es wurde alles gesagt, aber eben in diesem Jahrzehnt noch nicht.
Ja, dann.
Denn die Folge ist echt lang her, verflucht lang. Und noch kurz zu der Folge. Ich habe sie dann natürlich fertig gehört und ich bin nicht dabei. Und es wird dann gegen Ende, als ihr dann euch drüber austauscht, was ihr an Silvester gemacht habt, es ist nämlich eine Folge von Neujahr, und der Stefan dann erzählt, dass er bei mir war und mein Bruder auch da war, und ich habe so überlegt, so, Moment mal, das war doch das Jahr, und dann erzählt ihr es auch, das war das Jahr, als der Lutzis geboren wurde. Also es ist genau die Folge, nachdem ich Vater geworden bin zum ersten Mal, ist das.
Ach. Ja, sehr lustig.
Mhm.
Ja, dann weißt du auch genau, wie lang das her ist.
Genau. Also,
nur überlegen, ja, wie alt dein...
Sechs Jahre ist. Und sieben Monate. 6,5 Jahre. Mein Gott, ist das lang her. Ja, und...
371, Mann.
Krass, gell? Ja, die Interview. Auch so eine kontrafaktische Comedy-amerikanische Geschichte. Handelt von von einem Journalisten, oder eigentlich zwei Journalisten, ein wie nennt man das, ein Interviewer, so ein
Moderator, Reporter.
Moderator, genau. Ja. Gespielt von James Franco und seinem Journalisten, der so hinter ihm steht, Seth Rogen. Und die schaffen es, an einen Interviewtermin zu kommen bei Kim Jong-un und reisen dann nach Nordkorea und werden voll. Genau, werden vorher vom CIA im Endeffekt erpresst, dass sie Kim Jong-un umbringen müssen. Und ja, das versuchen sie dann. Und Kim Jong-un stellt sich heraus, ist super charmant und honey-dickt James Franco, die James Franco-Figur. Also die sind dann so Best Buddies. Ja, und dann gibt es so Verwicklung und sie töten halt Kim Jong-un. Das ist das Ende des Films, was hiermit gespoilert wäre. Ist aber auch nicht so. Findest du das schlimm, dass ich das spoilere? Nein, oder?
Ja, das ist irgendwie klar, wenn das ein amerikanischer Film ist, genau. Ja. dass das klappen muss, oder?
Genau.
Der Weg ist das Ziel.
Richtig. Es ist, ja, natürlich ist es vollkommen kontrafaktisch, aber egal. Stefan, fandst du es lustig? Hat es dir gefallen?
Ja, also hier war ich doch, ich glaube, ich war, während ich den Film geschaut habe, so euphorisch positiv überrascht, dass ich doch noch diese Woche einen guten Film gucken durfte für den Sneakpot. Ich glaube, ich war echt fast zu begeistert, aber es hat mir Spaß gemacht, es war lustig. Ich habe gestern Abend den noch geschaut, viel zu spät dann angefangen und hab mir gedacht, so, naja, gut, das schaust du noch bis, weiß ich nicht, 10:45 oder so und dann gehst ins Bett. Im Moment wache ich ja nachts doch 1, 2, 7 Mal auf. Deswegen versuche ich nicht allzu spät ins Bett zu gehen. Und ja, habe ihn dann aber trotzdem bis kurz vor Mitternacht fertig geschaut, weil irgendwie hat er mich gehabt und hat mich so gut unterhalten, dass ich den fertig gucken wollte. Ja.
Das ist seltsam. Ich finde, der ist vom Humor ganz ähnlich wie der America-Film. Aber
na gut. Kann ja sein, aber sieht einfach besser aus, weil es so reale Schauspieler sind und nicht so Schrottzeichnung.
Nicht gezeichnet, Stefan sofort gehuckt.
Ja, und die Schauspieler sind schon auch cool. Die passen halt alle so gut. Also
ja, die funktionieren super zusammen.
Diese schmierige James Franco-Figur, dann dieser etwas nerdige Seth Rogen-Journalist, dann auch Randall Park als Kim Jong-un ist so fantastisch.
Der ist wirklich, und die passen auch so gut zusammen. Also er und Franco passen gut zusammen.
Die haben so eine gute Chemie.
Franco und Rogen sowieso, aber auch mit dieser, oh Gott, wie heißt die denn? Die diese Geheimagentin spielt. Also nicht die amerikanische Geheime, sondern die von der koreanischen Seite. Suk. Die zu Seth Rogen irgendwie so. Ja. So, erst so fies gegen und dann irgendwann, ja, haben sie sich und auch ganz toll, wie das miteinander funktioniert.
Ja, fand ich auch. Gut, zum Teil übertreiben sie es halt ein bisschen mit unter der Gürtellinie Humor, also die Sache mit dem Buttplug, das hätte nicht sein müssen, finde ich. Ja, okay, war ein Lacher.
Wann kam der? Den habe ich verpasst.
Echt? Na, die.
Oh ja, ja.
Schon,
ja.
Draußen, gell? Draußen im Gelände. Ja. Ja, ich weiß nicht. Das hätte er gar nicht gebraucht, der Film, finde ich. Diese Art von
Aber Humor. Das ist doch der Humor von Seth Rogen und seinen Freunden.
Ja, total.
Das ist doch, darüber lachen die doch.
Ja.
Und wenn Seth Rogen lacht, dann lacht er. Diese Lache. Das ist. Eine ganz spezielle.
Ja,
ich habe gerade mal geguckt, wann Kim Jong-un ist, 2011 hat er für seinen Vater übernommen.
Mhm.
2014 dieser Film, das ging dann relativ schnell so.
Ja, stimmt.
Also, ja, gut, 3 Jahre können wir schon mal Film machen, aber.
Ja, aber vielleicht haben sie den noch auf den alten geschrieben. Das kannst ja. Schreibt sich ja leicht um.
Ja, gut. Der Alte war nicht so dick.
Der war damals, glaube ich, auch noch nicht so.
Ja, das stimmt. Der ist erst im kugelig. Amt so richtig fett geworden. Ne?
Ja, das stimmt.
Ist er ja irgendwie. Jetzt hat er abgenommen, ganz radikal. Und,
wahrscheinlich mit Yasio.
Nee, schneller. Schneller, krasser abgenommen. Man munkelt über
Magenband oder was?
Entweder das oder irgendeine Krankheit. Das ist noch nicht ganz klar, ob das absichtlich oder freiwillig oder unfreiwillig ist.
Ja.
Ich verfolge ja weiter meine Nordkorea-Blogs. Das macht mich ja. Das sind meine Hobbys.
Okay. Ja. Dem Film möchte ich hingegen eine große Empfehlung aussprechen, weil das ist wirklich lustig.
Ja, das stimmt.
Wie viele Schnitte habe ich denn damals gegeben? Weiß das noch jemand?
Ich hätte jetzt gesagt so 6,5, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr.
Das klingt jetzt so, als würdet ihr mehr geben.
6 hast du gegeben.
Ja, siehst du mal.
Ja, 7 würde ich schon geben.
Ja, 7, 7,5, vielleicht sogar 8 an guten Tagen.
Ich fand den lustig und war nicht wahnsinnig politisch, aber war schon okay.
Ja, ein bisschen Geheimdienstquatsch drumherum, ein bisschen vermeintliche Aufregung, flache Scherze, lustige Scherze. Kann man gut gucken. Tut nicht weh.
Ja, das stimmt schon. Ja.
Na dann, lassen wir das so stehen.
Ja.
Und jetzt bin ich sehr gespannt.
Weiß jemand, wie es weitergeht?
Ja, der nächste.
Nein.
Der nächste Film in der Liste ist Warcraft. Ich habe das Spiel, dieses, was man heute unter Warcraft versteht.
World of Warcraft.
Habe ich tatsächlich nie gespielt. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ich habe mich da immer rausgehalten, weil das klang wie so ein fieses Suchtloch, wo man, wenn man da reinfällt, dann kommt man da nicht mehr raus. Und versenkt da im Wesentlichen seine gesamte Freizeit. Das mag vielleicht Leute geben, die das kontrollieren können. Aber genau, aber die Vorgängerspiele, da muss man jetzt wieder, das ist ja, alte genau. Männer sprechen.
Warcraft, gell?
Genau, Warcraft 1 und 2.
Habe ich auch gespielt.
Waren so Real-Time Strategy Games. Dieser Negroni, warte mal ab hier. Daran kann ich mich noch erinnern. Und dann kam irgendwann dieser Film, und ich weiß noch, dass wir immer Trailer in der Sneak gesehen haben, die so völlig übertrieben aussahen. Wer hat den jetzt geguckt und jetzt bitte sehr einmal?
Ich glaube, Warcraft 1, das war, glaube ich, so eigentlich mit das erste Real-Time, oder?
Nee.
Davor war Dune 2.
Ja, das richtig, das war auf jeden Fall davor und Command & Conquer.
Ja, ja. Aber Dune 2, das habe ich nämlich auch gespielt. Das war nämlich, als wir Informatik studiert haben, habe ich diese beiden Spiele gespielt.
Genau.
Da sind die Einheiten noch nicht gleichmäßig gefahren, sondern die sind so immer so schrittweise gegangen, von Hexagon zu Hexagon. Immer so.
Okay.
Und bei Warcraft sind die dann schon, wenn ich mich recht erinnere, sind die schon gleichmäßiger gefahren. So. Nicht gleichmäßiger bewegt. Also er war irgendwie flüssiger. Habe ich aber auch gespielt. Habe ich, glaube ich, beides mit allen drei Dings, die man dann nehmen konnte, gespielt. Konnte man bei Warcraft auch drei nehmen? Ich weiß es gar nicht. Oder nur zwei. Allianz und Horde wahrscheinlich, ne?
Weiß ich nicht mehr genau. Also Command & Conquer Tiberium Conflict war 1995, Warcraft 1 war 96 und Dune 2 war 1992. Ja, das war auf jeden Fall ja vor.
Ja. Und Dune 1 war ja noch so ein ganz anderes Spiel, gell? Das war ja noch so ein Text-Adventure oder sowas. Das habe ich mal gespielt und war extrem enttäuscht. Das habe ich dann hinterher gespielt, dachte ich, jetzt habe ich Dune 2 mit allen drei Dings durchgezockt. Vielleicht ist Dune 1 ja was, aber es war.
Also hattest du schon einen Rechner mit 16 Megahertz, 1 Megabyte RAM und mindestens 8 Megabyte Festplatte?
Ich hatte einen P2.
Der Herr.
Nicht schlecht, gell?
Ja, Dune 1, 1992. Und basierte natürlich alles auf dem Film Dune von 84,
klar,
den wir überhaupt hier mal besprechen sollten. Den sollten wir mal wieder gucken mit Patrick Stewart und mit Sting.
Stimmt. Fantastisch. Und mit dem Typ aus Twin Peaks.
Von dem Typ von Twin Peaks, also Regie.
Echt, ist das von dem Typ? Das wusste ich nicht. Ich wusste nur, dass es der gleiche Hauptdarsteller ist. Ist das von Lynch, oder was?
Ich meine schon, ja.
Echt, das wusste
ich. Die Hund der Wüstenplanet, 1984, jetzt lass mich nachgucken. Jawohl, David Lynch.
Was?
Von Frank Herbert ist das Buch.
Dann ist das wohl der einzige Lynch-Film, den ich gut finde. Also ich fand ihn jedenfalls
gut. Er ist halt sehr anders als die anderen Lynch-Filme. Das ist vielleicht der Grund.
Also. Ja gut, es ist halt eine Buchverfilmung und er hält sich halt an den Stoff auch und macht nicht irgendwelche Geheimnisse, die im Buch nicht drin sind.
Wahrscheinlich. Jürgen Prochnow, das Boot, auch auf jeden Fall in diesem Film
drin. Ja, spielen alle mit. Ja. Ja, wir kommen vom Hundertsten ins Tausendste, was ich gut finde.
Ja, okay, zurück Warcraft. Bitte.
Warcraft. Ja, das basiert nunmehr auf World of Warcraft, wie man schon am Titel sehen kann, denn es ist in der klassischen World of Warcraft Schrift geschrieben. Also man kriegt sofort hingeknallt, was hier Sache ist. Und soll wohl so die Vorgeschichte sein. Es nennt sich auch Warcraft The Beginning. Ich bin jetzt nicht da eingestiegen, mich da zu informieren, aber ich habe so das Gefühl, es sollte eigentlich der Auftakt für mehr sein und es hat aber sich nicht durchgesetzt und blieb dann der einzige Film. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber so scheint es. Ja, und es handelt von dem Zeitpunkt, wo die Orks aus ihrer Ork-Dimension, Ork-Welt, die sie irgendwie runtergewirtschaftet haben, durch ein geheimnisvolles magisches Portal in die Menschenwelt kommen und dort versuchen eben Expansion zu betreiben und die Menschen versuchen das zu verhindern und dann ist ein Haufen Magie und blaue Magie und grüne Magie und so.
Das klingt so ein bisschen wie Avatar. Nur anders.
Nee, so ist das nicht. Ich weiß gar nicht, was ich vergleichen könnte. Also, ist dann so, ich habe das Spiel ja auch nicht gespielt, aber ich glaube, im Spiel konnte man ja wählen, so was man ist, also ob man zum Beispiel ein Ork ist oder so, und ob man zur Horde oder zur Allianz gehören will. Und man konnte, glaube ich, auch als Ork zur Allianz gehören, oder? Ist das so? Stefan, weißt du da was drüber?
Weißt
du auch nicht. Auf jeden Fall ist das hier schon auch angedeutet. Also es sind eben auch Orks, die dann zu den Menschen überlaufen, weil sie eben merken, dass der Ork-Anführer, dass das ein fieser Geselle ist, der vor allem die eigenen Interessen verfolgt und nicht die Ork-Interessen und dass er ohne Ehre ist und so. Es ist ein wildes CGI-Schlachten-Dauer-Befeuere. Also es schlagen dauernd Orks mit riesigen Hammern Menschen zu Brei oder sich gegenseitig zu Brei. Und dann eben Zauberer, die irgendwelche komischen Zauber machen, die ganz viel blaues und grünes Licht versprühen. Unheimlich computergrafikmäßig, sehr bunt, was mich schon, ich habe nicht viel gesehen von dem Spiel, nur bei Stefans Mitbewohner im Endeffekt. Aber das, was ich da gesehen habe. Scheint es ziemlich, eine ziemlich gute Umsetzung zu sein. Ist natürlich, die Grafik ist natürlich viel besser als in dem Spiel, klar. Weil man eben in so einem Film viel mehr zeigen kann und so. Aber ich habe so das Gefühl, dass es so von dem Flair das ziemlich gut rüberbringt. Denn eigentlich, ich hatte damals Vorbehalte, ich habe den Film auch damals nicht angeschaut, weil ich mir dachte so, wie soll das denn, also das Spiel ist ja total repetitiv. Ja, das ist ja ein, ist ja eigentlich öde, wenn man so will. Und trotzdem
macht es los, metzelt irgendwas ab und
sammelst Items.
Genau.
Levels auf, was, das ist nur, ja, was wolltest du sagen?
Ja, was da halt, also was bei dem Spiel ja ist, dass du deinen eigenen Charakter die ganze Zeit verfolgst und dann eben mit Gruppen losgehst. Du hast jetzt vorhin gesagt, irgendwie die Orks kommen in die Menschenwelt und die Menschen wehren sich dagegen. Lernen wir einen Ork kennen oder einen Menschen oder ist das mehr so allgemein, dass man die Gruppen anguckt? Oder haben wir schon so Hauptpersonen, die
da? Ja, wir haben Hauptpersonen.
Das Messer vornehmen.
Bei mir klingelt da was rein momentan. Oh, was ist denn das? Studio Link. Hä? Wir reden noch. Seid ihr alle da?
Wir sind alle hier. Please ignore.
Okay. Also, wir haben einen, also wir haben den Menschenkönig und seine rechte Hand. Boah, das ist absolut nervig. Hört ihr das nicht?
Nö.
Okay, dann ignoriere ich es. Die rechte Hand vom Menschenkönig wird gespielt von dem, ich weiß seinen Vornamen gerade nicht, Kimmel heißt er mit Nachnamen, der erste Hauptdarsteller in der Vikings-Serie ist, der den Ragnar Lockbrot spielt. Travis Fimmel, genau. Und auf der Ork-Seite, ach genau, und sein Sohn und dann noch zwei Zauberer, wo der eine auch von irgendeinem deiner alten Lieblingsschauspieler gespielt wird. Ben Foster, genau.
Oh ja, ich muss mal wieder gucken, was Ben Foster so gemacht hat in der Zwischenzeit.
Ja, genau, zum Beispiel Warcraft. und auf der Ork-Seite sind eben auch so ein Pärchen, die ein Kind kriegen zusammen und dann so eine Halb-Orkin, die dann als erstes zu den Menschen überläuft.
Halb-Orkin.
Sagt man das nicht so?
I don't know. Ich habe das hier zum ersten Mal gehört.
Gegenderte Ork. Die stechen schon raus. Also es sind nicht irgendwelche Massen, die gegeneinander kämpfen, sondern es sind schon eher Einzelpersonen, die vor einem Hintergrund von Ork-Massen miteinander ringen, kämpfen, koalieren, wie auch immer. Ist auch so ein bisschen Liebe mit drin und so. Ist von allem ein bisschen drin. Und deswegen, also ich bin schon überrascht, wie gut das verfilmt wurde oder verfilmbar war. Denn ich finde, dass das Spiel gibt nicht, es ist halt wie nennt man es, looten und leveln. Ne? So, du sammelst und sammelst Kram, um bessere Ausrüstung zu kriegen und levelst ab. Und mehr ist es ja nicht. Gell? Mhm. Und machst es in irgendwelchen Instanzen. Das heißt, irgendwelche mehr oder weniger Arena-Kämpfe, die du mit in Gruppen führst, was ja massiv öde ist eigentlich und sich sehr stark wiederholt. Umso erstaunlicher, wie süchtig machend das Spiel ist. Aber gut, das spricht ja fürs Spiel. Und das hat aber der Film geschafft, irgendwie nur so vom Gefühl zu übertragen, aber nicht von der Story. Die Story ist eigentlich eine sehr herkömmliche Fantasy-Story. Wir haben die Invasion einer großen bösen Masse und stellt sich raus, die große böse Masse ist sich gar nicht so einig und ist vielleicht gar nicht so böse und wird nur von einem bösen Ober-Ork geführt und ist, vielleicht kann man bei denen auch irgendwie Zwietracht sehen, indem man sie zur Vernunft bringt und so. Orks zur Vernunft bringt, sehr gute Idee. Ja, also es ist halt ein Fantasy-Film. Es ist ein sehr runder, sehr genrehafter, sehr bunter Fantasy-Film. Und ich finde, als das hat er durchaus seine Berechtigung. Also ich kann mich erinnern, dass er ein bisschen Hass abgekriegt hat. Damals, vielleicht nicht nur. Ich bin auch nicht so reingegangen in die Rezensionsdiagnose, aber ich finde, also der hat seinen Wert. Also kann man schauen, wenn man so ein Fantasy, also wenn man Conan der Barbar geschaut hat und gut fand, ich meine, Conan der Barbar ist viel ikonischer, keine Frage, aber das geht in eine ähnliche Richtung, das kann man durchaus schauen. Also, finde ich okay.
Ist gerade eingefallen, die einzige richtige lebendige Erinnerung, die ich an das Warcraft 2-Spiel habe, Entschuldigung, wenn ich jetzt auf der Schiene unterwegs bin, ist, dass es damals eins dieser ersten Spiele war, wo so massiv Sprachausgabe drin war. Das Wort Sprachausgabe hat ja heute auch keinen Wert mehr, das ist ja einfach normal. Aber damals war das was Neues und es war eins dieser Spiele, wo du irgendwie, oder das erste Spiel, wo du diese Figuren in diesem Strategiespiel anklicken konntest und dann haben die immer sowas gesagt wie, jawohl Sir, und dann wollten sie halt Befehl haben, wo sie hinlaufen sollen.
Ja.
Und es war halt eins dieser Spiele, wo du die Leute mehrfach anklicken konntest und dann haben sie immer was anderes gesagt. Und
ja, stimmt.
Die wurden dann auch so langsam ungehalten, wenn du sie mehrfach angeklickt hast, dann sind sie immer so beleidigter geworden, dass du ihnen nichts, dass du sie nur nervst mit deinem Angeklicke. Und dann haben sie nichts Besseres zu tun. wurden sie ein bisschen aufmüpfig. Und das fanden wir damals unendlich interessant und beeindruckend, weil das gab's halt vorher nicht. Heute ist das wahrscheinlich irgendwie
standardnormal. Noch besser und ich finde auch noch ikonischer war das dann in Kommandos. Habt ihr das gespielt?
Ja.
Wo die auch immer sagen, ich komme schon, bin schon unterwegs.
Und dann auch so genau.
Ich kann das nicht tun.
Ja, aber hier war es dann so wirklich, wo der Typ dann irgendwie dich anfängt, dir zu drohen, wenn du ihn ein paar Mal anklickst oder so. Das geht irgendwann bei Warcraft 2 hat er dann irgendwann gesagt, sowas wie, ich würde das nicht machen, wenn ich sie wäre, nach dem Motto, wenn ich hier fertig bin, dann komme ich zurück zu ihnen. Ich weiß die genauen Sprüche nicht mehr, aber
ich glaube, bei Dune 2 war nur so Warndings, gell? Your base is under attack.
Ja, das war halt, ich meine, bevor Video von den Datenmengen kein Problem mehr war, war halt irgendwann die Zeit, wo Audio von den Datenmengen her ein Problem war. Und man Spiele auf Disketten hatte und es ging halt nicht, dass einfach mehr als irgendwie ein paar Töne dabei waren. Und plötzlich kam dann immer so der Durchbruch, wo das nicht mehr so war und dann haben die Spielemacher das auch entdeckt, dass sie da mehr als einen Text aufsprechen können, wenn so eine Figur anklickst. Und das waren so die ersten Spiele, die das auf eine interessante Art und Weise genutzt haben. Ja. Jetzt habe ich dich total von deinem Film weg, es tut mir leid.
Völlig egal. Ich weiß noch, als ich Dune 2 gespielt habe, habe ich immer die Heidelbeer- und Himbeer-Gummibärchen vom Bärenladen gegessen. Deswegen, ich habe diesen Geschmack 1:1 miteinander verknüpft. Ich glaube, wenn ich diese Gummibärchen heute essen würde, wäre ich sofort in Dune wieder zurück und umgekehrt.
Ja.
Wenn ich Dune nur sehen würde, würde ich wahrscheinlich sofort wieder den Geschmack dieser Heidelbeer-Gummibärchen auf der Zunge haben.
Ich will jetzt den alten Dune-Film wieder sehen, das hat mir jetzt irgendwie...
Ich glaube, ich will dieses Spiel wieder spielen. Das läuft aber nicht mehr auf unseren Computern, oder?
Nee, gar nicht.
Keine Chance.
Ja.
seinen alten Computer rauskramen.
Ja, da musst du erstmal einen alten Monitor finden, wo du ein VGA-Kabel reinstecken kannst und solche Sachen.
Gott, ja, stimmt. Das hat mir alles nicht mehr. Tja, ja. Ja, ich habe irgendwann mal, fürs iPad gesehen, dass Dungeon Keeper irgendwie eine Umsetzung auf dem iPad-Spiel. Die war absolut beschissen. Ich habe mich
erst so traurig. Yeah,
endlich wieder Dungeon Keeper spielen und ich installiere das und es ist halt nur so ein so irgendwie Items, so ein wie nennt man das, In-Game-Kaufspiel, ja, genau. und
Free-to-Play, Dreck, ja.
Totale Scheiße. Also es hatte so auch inhaltlich praktisch nichts mehr mit dem alten, wirklich geilen Dungeon Keeper-Spiel zu tun. War wirklich schlimm.
Alte Männer reden vom Krieg, aber ja.
Ist egal, das ist doch Kulturgeschichte. Also wenn man nicht Dungeon Keeper gespielt hat, dann weiß ich nicht, was man gemacht hat in den 90ern.
Hat man nicht gelebt, ja, okay.
Dungeon Keeper ist, glaube ich, das einzige Spiel, was ich mal bis 5 oder 6 Uhr morgens gezockt habe, alleine zu Hause. Nicht irgendwie bei so einer Gaming-Session oder sonst irgendwas, aber so alleine zu Hause sitzen im Keller und dann bis 5 Uhr morgens. Und in der Nacht, das weiß ich auch noch, da hat irgendwie mein Nachbar die Alarmanlage vom Auto ausgelöst und keiner hat sie irgendwie ruhig gekriegt und die Polizei war da und es ist irgendwie, keine Ahnung, meine Eltern sind jedenfalls dauernd runtergekommen und haben gemeint so, willst du nicht mal ins Bett gehen? Ja, ja, ich spiele noch bis ein Level, dann gehe ich ins Bett. Aber das hupt ja eh hier so. Naja, aber du kannst ja trotzdem versuchen zu schlafen. So, ja, ja, mache ich gleich.
Das ging mir damals eigentlich häufig so, als ich noch bei meinen Großeltern gewohnt habe, dass dann meine Oma irgendwie morgens um 6 kam und ich saß immer noch in Dune 2 oder in Warcraft. Das ging auch so. Und auch später, als ich alleine gewohnt habe, ich kann mich erinnern, ich habe Dantes Inferno habe ich mal komplett in einer Nacht durchgespielt. Das sind die Zeiten als Core-Gamer.
Der Film America vorhin hat ganz an seiner Anfangsszene, als die anderen da, die am Anfang direkt in die Luft gesprengt werden.
Ja.
Da musste ich an Day of the Tentacle denken, weil in Day of the Tentacle ist diese Szene, wo die da die Declaration of Independence schreiben, ist ja ein ganz, ganz ausgiebiger Teil dieses Spiels und da fühlte ich mich kurz zu Hause, dann wurden die alle in die Luft gesprengt und dann dachte ich mir, okay, ich bin raus. Vielleicht war das der Auslöser, warum ich den Film nicht mochte, jetzt wo ich drüber nachdenke.
Siedler habe ich auch nächtelang gespielt. Siedler und Siedler 2 auch.
Ja, Siedler habe ich nie so gehabt, so richtig. Ja, unsere Gamer-Tage sind so ein bisschen rum.
Ist schon ein bisschen her. Was ich heute noch mache, regelmäßig, ich zitiere immer noch Dungeon Keeper, nämlich immer den, was dann immer am Ende kam, der Ritter kommt. Das zitiere ich jetzt, wenn zum Beispiel die Theresa im Anmarsch ist oder sowas, dann sage ich, die Mugi kommt.
Damit zitierst du ja auch automatisch Deep Space Nine, aber okay.
Ja, genau, natürlich. Ja, wir nennen die Theresa auch die Mugi. Zwar nicht nur, aber auch.
Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich Theresa wäre, ob ich damit so einverstanden wäre, aber okay.
Ist doch eine Powerfrau in Dings.
Ja, auch, aber.
Aber was aber? Jetzt bin ich gespannt.
Auch eine fürchterlich nervige Figur so.
Ja, stimmt schon.
Bis dann rauskommt, dass sie eine Powerfrau ist, okay. Aber wenn man so lange durchhält. Aber es gibt so Szenen vorher, wo es noch nicht klar ist, dass sie eine Powerfrau ist, wo man einfach nur denkt, oh, kann diese Figur einfach weggehen? Diese Folge ist einfach scheiße.
Ja, durchhalten tut man, weil man DS9 bis zum Ende durchhalten muss, weil es eine fantastische Serie ist.
Ja, natürlich hält man es durch, deshalb weiß man das am Ende dann ja auch, aber es sind so Folgen, wo ich irgendwie schon froh bin, wenn sie rum sind.
Aber es ist ja dass wir sie Mugi nennen, ist ja weniger ein Zitat auf diese Person, sondern allgemein auf Ferengi-Kinder nennen ihre Mutter. Das nennen ja alle Ferengi-Kinder ihre Mutter Mugi, von daher. Einfach nur eine Ferengi-Mutter.
Ihr seid also Turbo-Kapitalisten, verstehe.
Nee, eigentlich passt das natürlich nicht, aber es ist die einzige Mutterbezeichnung in einer Star Trek-Sprache, die es gibt. Von daher.
Nun denn.
Sind wir wieder so ein bisschen abgeglitten.
Das passiert sonst nie.
Ja, weiß ich auch nicht, wie das passiert.
Dann würde ich sagen, ist es Zeit für einen Witz.
Jazzwitz der Woche.
Es ist Zeit, mir noch was zu trinken einzugießen. Warte mal. Soll ich euch was sagen? Ich habe vorhin vergessen, mir was einzugießen. Ich habe noch nichts getrunken.
Was?
Ja,
ich sehe gerade. Wer rührt denn die ganze Zeit Glas hier?
Das bin ich.
Bob, hast du schon den zweiten
Negroni? Ja, ich hab den zweiten Negroni schon am Start.
Das ist mir noch nie passiert. Das Glas ist komplett leer. Ich habe nichts getrunken. Das kann nicht wahr sein.
Und ich habe dieses fürchterliche Bier auch leer. Das schmeckt echt gar nicht.
Nee,
war ja auch dann abgelaufen.
Passt zum Film.
Okay, also sagt der Arzt, Sie haben noch eine Woche zu leben. Sagt der Jazzmusiker, ja, aber wovon denn?
Endlich wieder ein Geldwitz.
Ja.
Oh Gott. Mein Gedanken waren schon so bei, dass das ein Geldwitz war, hast du ja angekündigt letzte Woche. Ich dachte ja, so, wie er das bezahlen soll mit der Untersuchung oder so, aber es war so viel einfacher. Ja. Nun denn. Ja.
Sag mal, ist euer Dokument aktuell? Ich sehe irgendwie I care a lot. Ich bin im falschen Dokument. Alles klar.
Ich erledige dem mit Gästen. Mit
Gast. Ja, ja.
Ja.
Mhm. So, jetzt bin ich auch wieder da. Und wir sprechen, ach, sieh einer an, weil es so dramatisch war, über das EM-Finale.
Oha.
Genau. Frage 1, Christoph, hast du es gesehen?
Nein.
Nein?
Okay. Ich weiß auch
natürlich nicht
wenig darüber. Ich weiß nur, dass wer gewonnen hat, habe ich jetzt dann irgendwann erfahren, so 2 Tage später oder so.
Kommen wir ja nicht drum rum.
Und dass sich die Engländer irgendwie schlecht benommen haben. Aber ich weiß eigentlich nichts. Dass der Prinz William sich schämt für die englischen Fans. Warum tut er das? Was haben die gemacht?
Naja, die, also England hat verloren.
Sei gewesen, habe ich gehört.
Ja, ja, England hat verloren gegen Italien. Das Ganze ging in die Verlängerung, stand dann zum Ende der Verlängerung 1-1 und ging dann ins Elfmeterschießen. Und war demzufolge angemessen dramatisch für ein EM-Finale. Und England im Finale.
Ja, ich muss aber sagen, im Finale, also wenn diese Entscheidungsspiele, also ab Achtelfinale oder was, wo man anfängt, je nachdem, wenn die durch den Elfmeterschießen entschieden werden, ist das okay. Aber ich finde, bei so einem Finale, das ist halt. Da kannst du auch eine Münze werfen, wer Weltmeister oder Europameister in dem Fall wird.
Ja, das stimmt.
Das musste dann halt aber auch. Weil
ja, genau.
Sie konnten sich halt in 2 Stunden nicht einigen. Ja,
also. Nee, er spielt halt weiter, bis einer umfällt.
Ach so, ja, okay.
Alle halbe Stunde kriegt er einen neuen, den er auswechseln könnt. Und dann spielt er halt, bis ihr den letzten aus dem Stadion eingewechselt habt. Oder weiß ich nicht.
Das würde nicht funktionieren, glaube ich. Also das ist eine schöne Theorie, da müsste man mal drüber nachdenken. Aber ich glaube, wenn du so siehst, wie die Fitness von so Spielern auf 90 Minuten ausgelegt ist und wie die schon immer in so einer Verlängerung von einfach nur 2x15 Minuten komplett am Stock gehen und nicht mehr können, weil sie ihr ganzes Profileben meistens in irgendwelchen Ligen spielen, wo es keine Verlängerungen gibt.
Du trainierst da ja auch drauf. Also selbst wir bei unserem bisschen Tanzsport, wir haben auf die 6 Minuten trainiert und dann tanzt du irgendwie eine Show, 6 Minuten, alle brüllen Zugabe, du tanzt nochmal 6 Minuten hinten drauf, du gehst von der Fläche und kotzt fast, weil irgendwie du 6 Minuten kannst, aber nicht 12.
Ja, ja, genau.
Das ist echt fies.
Ja, bei denen ist ja prozentual viel weniger. Das ist ja so, als würdest du jetzt irgendwie auf 8 verlängern müssen oder 9.
Ja.
Und die gehen kaputt dabei. Und ich glaube, das würde am Ende würde halt keiner mehr Tore schießen. Das würde einfach endlos gehen und ja, irgendwann nach.
Aber bei Wimbledon oder so ist doch auch das
Finale
wird nicht irgendwie durch Tiebreak entschieden, sondern es geht halt einfach immer weiter. Und dann geht's halt am nächsten Tag weiter. Genau. Ist ja nicht irgendwann mal ein Finale mit irgendwie 51, 53 oder so ähnlich?
Als Mr. Martini da war bei uns, da war doch, saßen wir in der Bar und haben dann immer geschaut, so, ach, sie spielen immer noch und sie spielen immer noch und so. Und irgendwie nachmittags haben wir geschaut und so, stand es irgendwie 30-31 und dann abends stand es irgendwie 53-52 und es war Wahnsinn.
Wie ist denn das beim American Football?
Geht auch immer weiter. Okay. Also in der normalen Saison eine Verlängerung, dann ist ein Unentschieden, was sich aber für beide wie eine Niederlage anfühlt, wegen der Punkteregelung, also wie das dann gezählt wird in der Tabelle. Und in den Final, also in Playoffs und im Super Bowl Viertelstunde, noch eine Viertelstunde, noch eine Viertelstunde. Aber da ist halt auch zusätzlich noch Sudden Death. Das müsste man dann vielleicht auch noch einführen.
Da gab es ja schon mal.
Das gab es ja
mal. Ja, nee, ja genau, 96.
War doch mal, oder?
Golden Goal hatten wir ja alles, ja.
Nee, aber dass man zum Beispiel Verlängerung macht und danach die zweite Verlängerung ist dann mit Sudden Death. So. Und dann macht halt auf und dann gib ihm.
Ja, ich meine, faktisch so tot, wie die dann immer sind, ist es ja wie Sudden Death. Weil ganz ehrlich, wenn du wenn du nach 120 Minuten irgendwie in der 117. ein Tor fängst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das nochmal ausgeglichen wird, ist super gering.
Das gab es noch im Halbfinale, glaube ich. Da hat auch irgendjemand das Tor geschossen in der Verlängerung.
Ja.
Ach ja.
Naja, jedenfalls, um deine Frage noch zu beantworten, Christoph, der englische Trainer,
ja?
Gareth Southgate, war damals in diesem entscheidenden letzten großen EM-Finale, wo England dabei war.
Das war 1966, da war er noch nicht. Das war auch ein WM-Finale.
Ja, stimmt.
Die haben seitdem kein Finale mehr gespielt.
Die
haben
der war gegen Deutschland mal irgendwann in einem
Halbfinale.
In einem Halbfinale, okay. In einem Elfmeterschießen und hat den entscheidenden Elfmeter versemmelt. Ist an Andreas Köpke gescheitert damals. Und insofern, jetzt ist er Trainer einer englischen Mannschaft und steht im Wembley-Stadion in London in einem EM-Finale und muss jetzt bestimmen, wie das dann so zu laufen hat mit dem Elfmeterschießen. Oder vielleicht bestimmen das die Spieler auch ein Stück weit selbst, aber natürlich hat er als Trainer da auch was mitzureden und wechselt in der 120. Minute, also in der letzten Spielminute, die es gibt, wenn man mal von der eventuellen Verlängerung, also dieser Nachspielzeit, absieht, in der 120. Minute wechselt er zwei frische Spieler ein, die er im Grunde die gesamte EM über nicht benutzt hat. Und es sind zwei super junge Kerle, 19 und 22 Jahre alt und beides Migranten. Und die hat er im Wesentlichen nur eingewechselt, damit sie zum Elfmeterschießen dann im Team sind. Und die verschießen beide. Und der eine scheitert am Keeper und der andere zimmert das Ding gegen die gegen den Pfosten. Und ich würde sagen, es ist psychologisch schon eine extrem dämliche Entscheidung gewesen vom Trainer. Muss man mal so drüber nachdenken, ob das so klug ist, wenn die ganze Zeit nie gespielt haben in diesem ganzen Turnier und dann im letzten Spiel im Grunde auch nur noch so auf den Rasen laufen, irgendwie zweimal hinterherrennen dürfen, vielleicht einen Ballkontakt haben und dann im Elfmeterschießen stehst du da mit deinen 19 Jahren und sollst das jetzt reinmachen.
Statistisch. Ja gut, aber vielleicht sind die ja super gut. Bei American Football kennen wir das halt so, dass du eben Leute hast, die nur um ein Tor zu schießen aufs Feld geholt werden. Und dann müssen die ihr Tor schießen, dann haben
ja, sie ihre die sind statistisch getan, also. Und das ist so ein bisschen, das nimmt den Trainer so ein bisschen in Schutz. Statistisch sind die ganz okay oder bessere Elfmeterschützen gewesen in den letzten Elfmetern, die sie so geschossen haben und auch im Training galten die wohl als relativ kompetente Elfmeterschützen, weshalb er sie eingewechselt hat, aber psychologisch, wenn die ganze EM nicht gespielt haben und werden dann in dem Finale für ein Elfmeterschießen eingewechselt, ein 19-Jähriger. Das musst du halt auch noch irgendwie, da ist die Statistik eins und die Psychologie ist was völlig anderes. Und wenn einer die Psychologie von einem Elfmeterschießen, was man für England vergeigt, verstehen sollte, dann dieser Trainer, der das selber am eigenen Leib erfahren hat. So, und natürlich ist das schiefgegangen, oder was heißt natürlich, das ist halt schiefgegangen, so, es hätte ja auch klappen können. Und dann.
Das fing ja ganz gut an. Also, die Italiener haben ja zuerst mal einen verschossen.
Das stimmt, ja, stimmt. Also die Dramatik war halt krass in diesem Spiel. So, die Engländer sind in diesem Stadion, da gab es auch vor dem Spiel irgendwie Ausschreitungen in der Stadt, wo irgendwie sich Leute auch unberechtigt Zugang zum Stadion verschafft haben. Da waren also Leute im Stadion, die keine Karte hatten, weil die Polizei es irgendwie vergeigt hat, zur Stelle zu sein. Und irgendwie das Fernsehstudio von Sky ist von irgendwelchen Idioten überrannt worden und die Sicherheitsleute wurden nicht von der Polizei unterstützt und sind getürmt und dann hat man das Fernsehstudio dazu machen müssen. Also da sind Sachen passiert, wo du auch sagst so, ey, what? Was ist denn hier los? das ist doch nicht irgendwie so die Organisation, wie man sie eigentlich irgendwie erwarten würde in einem in einer westeuropäischen Großstadt ausgetragenen Fußball-EM. Ja, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ach so, ja.
Ja, warum war das jetzt eine schlechte Idee? Oder
was dann am Ende passiert ist, ist natürlich das, was man von schlechten englischen Fans erwarten würde. Sie haben sich oft im Internet all ihren rassistischen Trieben hingegeben und natürlich die verschossenen Elfmeter nicht darauf reduziert, dass da ein sehr junger Spieler unter dem psychischen Druck vielleicht einfach mal das Tor nicht getroffen hat, sondern darauf, dass das halt Migranten sind. Und demzufolge sind da alle möglichen Schimpfwörter gefallen, die man hier on air sicher nicht wiederholen sollte. Und und die Leute sind halt aufs Übelste angegangen worden. Und dann ist wohl auch entsprechend der Sturm auf Englands Frauenhäuser groß gewesen, weil die entsprechenden Fans zu Hause irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, Idioten sind halt einfach, Arschlöcher. Find ich keine Worte für, aber also wenn du dann so liest, was danach so an Fallout aus dieser Niederlage rauskommt, dann fragt man sich halt auch, was ist denn mit denen los? Aber ja. Steht zu befürchten, dass das vielleicht bei uns ähnlich wäre, weiß man nicht, ja. Weil wir haben jetzt nicht so viele Migranten im Team, die
Schon. Also auch, vielleicht nicht in diesem Team, aber das weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, wer momentan spielt, aber hatten wir doch auch schon und hatten doch auch schon Thema, dieses Thema. Hat sich nicht der Gauland hervorgetan mit irgendeinem Scheiß, den er über irgendeinen.
Ja, gut, bitte auch lass den Gauland aus unserer Sendung raus, der braucht hier keinen. Also.
Aber dieses Thema Rassismus gegen dunkelhäutige Spieler in der deutschen Nationalmannschaft, das ist ja, gab es ja bei uns schon auch, gell?
Ja, man würde halt hoffen, dass es irgendwie aus so einer Ecke kommt, aus der man sowieso nichts anderes erwartet, aber das Problem scheint zu sein in England, dass es halt einfach aus der großen Masse der Fans rauskommt. Ich weiß nicht, ob der Eindruck täuscht oder ob das da auch irgendwie so ein rechter Rand ist, von dem man nichts anderes gewöhnt ist.
Ja, oder ob das bei uns nicht vielleicht auch genauso ist, gell?
Ja, genau.
Gut, ich meine, der im Endeffekt der Basisal-Sketch mit Sabini, also mit Yeboah im Endeffekt, der behandelt ja genau das. Nur halt Anfang der 90er. Also ja. Das Thema gab es in Deutschland schon auch.
Ja. Ja, und da kommt halt dieses ganze Thema, sozusagen der Migrant oder der Ausländer ist so lange, wenn er trifft, dann
solange er Tore schießt,
Solange er Tore schießt, alles cool.
Den alle reingemacht, also die drei Schützen.
Ja, genau, aber das ist ja genau das Problem, ne? Solange sie gut sind, ist alles cool. Wenn in dem Augenblick, wo sie nicht gut sind, sind sie nicht einer, er hat verschossen, armer Kerl, sondern dann sind sie N-Word-Dings. Und das ist halt.
Ja, und auch genau das ist auch genau das, was dieser Badesalz-Sketch transportiert, gell?
Ja. Ja, das war so ein bisschen schade, weil eigentlich, wie gesagt, mal jetzt unabhängig von dieser Thematik, war das ein krass gutes Finale. Das war richtig spannend.
Achso, das Spiel war eigentlich gut, oder was?
Das Spiel war toll.
Super Spiel.
England ist. Mach du, Stefan.
Die Engländer sind halt irgendwie in der zweiten, dritten Minute in Führung gegangen. Aus dem Nichts quasi. Und dann sind die Italiener entsprechend angelaufen. Und es war jetzt nicht zurückhaltendes Fußball, sondern die mussten halt ein Tor machen, damit es überhaupt irgendwie weitergeht.
Die mussten sich erstmal von dem Schock erholen ein bisschen, ne?
Ja, die am Anfang, die waren echt schlecht. Genau, das hast du richtig gemerkt. Und ich habe übrigens wieder hier Begleitung beim Podcasten, falls ihr Geräusche hört, das sind nicht eure Kinder. Und es war ein richtig gutes Spiel. Nicht so, sonst sind ja so gerade die Endspiele sehr zurückhaltend, sehr abtastend, sehr vorsichtig. Und hier war halt Visier hoch und gib ihm.
Die englischen Fans sind ja auch in den vorigen Spielen teilweise unschön dadurch aufgefallen, dass sie zum Beispiel die fremden Nationalhymnen ausgepfiffen haben, was ich ein absolute Unart finde. Und ich meine, zumindest meinen Ohren nach, haben sie das im Finale nicht gemacht, was ich irgendwie am Anfang ja gut fand. Ja. Und dann war das Spiel halt so, zweite Minute schießen die ein Tor.
Ich war noch gar nicht ganz so, ich saß noch nicht richtig. Es war so, ja, okay, jetzt spiele ich gleich los, dann hole ich mir noch was zu essen oder trinken, setze ich hin. Ah ja, Kind hast du auch noch auf der Brust. So, wie Torwarte, hä? Was? Ja,
und dann war es ein Abwehrspieler und es war aus dem Spiel raus so ein Konter und richtig schön rausgespielt und bam drin und also tolles Tor, tolles
Spiel. Wie der den genommen hat, ja, aus der Luft, Dropkick, bam, rein.
Genau. Und dann hat es bis zur 67. Minute gedauert, bis die Italiener, die sind dann irgendwann, ich will nicht sagen übermächtig, aber die sind dann irgendwann sozusagen drückend, zwingend geworden, wo dann klar war, also sie könnten es schaffen, sie müssen es jetzt eigentlich schaffen und irgendwann wird es jetzt fallen oder wenn es nicht fällt, dann verlieren sie es halt. Aber
das heißt, die waren eigentlich besser oder was?
Nee, aber die haben sich langsam zurückgearbeitet an dieses, wir müssen diesen frühen Schock verarbeiten und müssen erstmal gucken, wie wir damit klarkommen und müssen dann, natürlich haben die Engländer das dann einfach, sie führen, stellen sich hinten rein und fangen an zu mauern.
Dann hast du halt auch Konterchancen, also es gab ja auch ein, zwei Konterchancen, die sie gut hätten nutzen können.
Genau, und dann war halt die Frage, ja, wird das jetzt ein 2-0 für England oder kommen die Italiener nochmal? Und irgendwann haben sie es dann in der 67. haben sie es geschafft und waren dann auch eine Zeit lang so, dass man das Gefühl hatte, sie sind jetzt am Drücker und von der Sache her ein tolles Spiel, dann Verlängerung und dann geht's in den Elfmeterschießen und dann fängt dieses Drama an, die Italiener versemmeln am Anfang, aber dann fangen die Engländer an zu versemmeln, die Torwerte, ist das die Mehrzahl? Keine Ahnung, Warte?
Nee. Warte,
wie auch immer. Warte, ja. Die Keeper fangen an, Bälle zu halten, was ja auch immer faszinierend ist, weil von denen wird ja eigentlich erwartet, dass sie ihn nicht halten. Also, nee, das wird nicht von ihnen. Also, man nimmt an, dass der Schütze immer sozusagen der muss verwandeln. Wenn der Torwart hält, dann ist der Torwart der Held. Aber genau. Und der Schütze, Torwart
kann nicht verlieren.
Der Torwart kann nicht verlieren, der Schütze kann immer nur verlieren. Und dann fingen die Torwarte halt an zu halten. Insgesamt, glaube ich, 3 Stück sind gehalten worden, was schon relativ viel ist. Faszinierend gutes Spiel, spannendes Ergebnis und dann einen Tag später, ich bin dann irgendwann ins Bett gegangen und einen Tag später liest du dann halt in der Presse, was so der Fallout von der ganzen Sache war und denkst dir so, ach, das ist so unwürdig, was diese Arschlöcher, echt, das, ach. Ja. Und ich meine, mein Fazit war so ein bisschen am Ende des Spiels, das hat der Trainer vergeigt, diese zwei jungen Kerle, ja, egal wie gut sie sind, dieser Drucksituation auszusetzen. Im Nachhinein habe ich jetzt irgendwo gelesen, dass wie heißt der, den sie auch gegen uns eingewechselt haben, Grealish, dass der wohl auch sich bereit erklärt hatte zu schießen und der ist irgendwie 6-7 Jahre älter als die jungen Kerle. Dass sie denen...
Ja, aber ja. Also das finde ich auch zu einfach, da dem Trainer die Schuld zu geben. Also weil im Endeffekt kann man auch sagen, er hat ihnen die Chance gegeben, hier richtig abzuräumen, gell? Also
sicher. Aber warum hat er die Chance vorher nie gegeben? Warum hat er sie vorher nie eingewechselt, das ganze Turnier über?
Ja, keine Ahnung. Irgendwelche taktischen Gründe gehabt haben. Ich finde, der ist nicht verantwortlich zu machen für die rassistischen Ausfälle von seinen...
Nein, das nicht. Das wollte ich nicht.
Dass sie verschossen haben.
Aber dass sie verschossen haben, einfach die falsche Entscheidung. Du stellst 5 Leute auf, du hast irgendwie 11 Leute auf dem Feld und du hast vielleicht noch 2 oder 3 Einwechslungen übrig oder sagen wir mal 2 hat er jetzt in dem Fall benutzt. Das heißt, du hast so effektiv sowas wie 13 Leute, wenn du den Torwart mal rausnimmst, 12 Leute, die du irgendwie dann nominieren kannst und ja, weiß ich nicht, 5 brauchst du. Also
erstmal 5.
Erstmal, ja. In diesem Fall waren es nur 5. Wir haben andere Elfmeterschießen bei dieser waren so, dass sie wirklich bis zum letzten Schuss gingen oder sogar länger gehen mussten. Und hier war schon relativ früh mit gehaltenen und verschossenen Elfmetern, sodass irgendwie die Aussetzerquote war größer irgendwie. Deshalb wusste man, das würde nicht nennenswert
Und die Italiener gehen. Haben dann verwandelt, oder was?
Ja, es gab dann irgendwann einen letzten Sucker, einen dritten Engländer. Der war allerdings schon das ganze Turnier über präsent in der Mannschaft und immer auch aufgestellt oder zumindest eingewechselt. Der hatte dann die undankbare Aufgabe, weil die Italiener getroffen hatten und es war klar, wenn er verschießen würde, dann wäre sofort Italien Europameister. Und er hat dann, glaube ich, auch dem Keeper, also der Keeper hat es gehalten. Er hat ihn in eine Ecke flach geschossen und der Keeper ist rangekommen. Und durch diesen dritten Aussetzer bei den Engländern war Italien dann Europameister. Aber das ist natürlich sowieso, da gibt es irgendwie auch Statistiken drüber, wenn du, wenn das nicht sozusagen der Matchball ist, dann hat ein offensiver Spieler wie Saka in der Regel sowas im Schnitt eine Quote von über 80% zu treffen. Und wenn es aber so ein Matchball ist, dann geht diese Quote schon statistisch auf in die 60er% runter.
Ich finde ja, am Schluss haben sie sich irgendwie selbst ins Nest gelegt. Die haben 1-0 geführt. Die hätten das zweite Tor machen können, an manchen sogar müssen. Und wenn man dann aufhört zu stürmen, dann fängt man so. Und dann kann man auch ein Elfmeterschießen verlieren.
Mhm. Ja, stimmt. Wie fandst du die Moderation hier, dass Sandro Wagner so großer Chiellini-Fan ist? Das war irgendwie ganz unterhaltsam, oder?
Wer ist denn Sandro Wagner?
Der Experte. Also die haben jetzt immer bei der EM so Co-Moderationen gemacht. Das haben sie, ich weiß nicht, ob sie das schon länger machen. Ich gucke ja keinen Fußball außerhalb von internationalen Turnieren. Aber ich finde es eigentlich ganz angenehm, wenn sie so Co-Kommentatoren haben. Und Sandro Wagner ist ein ehemaliger Fußballspieler und mittlerweile Trainer. Und der hat jetzt halt Co-Kommentator gemacht, sozusagen neben dem hauptberuflichen Fußballkommentator, der ja mehr so fürs Emotionale so ein bisschen zuständig ist und für dieses ganze Aufzählen von schwachsinniger Statistik und so, was so Fußballmoderatoren halt, Kommentatoren halt immer machen, hast du dann halt noch einen nebendran sitzen, der dann irgendwie der sich auskennt und so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann, weil er mit dem und dem und dem schon mal auf dem Platz stand. Und eben auch einen Trainerschein hat und insofern ja so ein bisschen die Expertise da reinbringt. Das fand ich eigentlich ganz angenehm.
Ja, also irgendwie die ersten zwei Spiele war er so ein bisschen unlocker, aber irgendwann hat er so einen guten Flow gehabt und hat eben diese Erklärbär-Nummer richtig gut gemacht, fand ich.
Und irgendwann hat er auch mal so dieses Moderator-Ding übernommen und hat so witzige kleine Sachen so kommentiert, wo ich dachte so, ey, das ist nicht deine Rolle, lass das dem anderen Kerl.
Aber es war so lustig.
Ja. Und er war großer Chiellini-Fan, weil Zitat war irgendwie sowas wie, dem kann man nicht wehtun, ich habe das mal versucht. Dann hat er irgendeine kurze Story erzählt und dann hat er gemeint, und seitdem bin ich verliebt in den Mann.
Ist Chiellini der mit dem toten Venedig?
Was bitte?
Nein, das war Fellini.
Achso, er ist einer der italienischen Spieler, der irgendwie 36 Jahre alt ist, also so der Abwehrroutinier,
der da einfach alles abräumt, was ihm in den Weg kommt.
Der hinten steht und alles
wegbeißt. Krasser Typ.
Hat einmal auch so ein krasses Foul begangen, wo er den anderen irgendwie am T-Shirt hinten zieht und ihn quasi so von hinten erwürgt.
Was das T-Shirt zerfetzt.
Und ihn einfach so lange zieht, bis er waagerecht in der Luft steht und dann zu Boden fällt.
Das klingt jetzt eher so nach englischer Spielweise so und ja, von den Engländern sagt.
Malt gegen England und der Schiri hat
robust.
Der Schiri hat an dem Tag eh beschlossen gehabt, dass er einfach mal diese ganzen Kleinigkeiten, wo die sich immer alle auf den Boden werfen und rumwälzen, einfach mal alle nicht pfeift, so nach dem Motto. Und dann
konsequent, das war schon hart.
Konsequent, krass, irgendwie so bis zur Hälfte einfach klar gemacht hat, so Leute, dieses ganze Getue, das zieht bei mir nicht. Was dann aber auch ein bisschen dazu geführt hat, dass die Stimmung so ein bisschen ruppiger wurde, weil die Leute gemerkt haben, so, man kann sich hier einiges rausnehmen heute.
Ja, die Engländer, die machen sowas, ja.
Ja.
Ja, dafür bekannt.
Ja gut, die Italiener sind dafür zumindest so verrufen, ob das jetzt immer so im Einzelnen stimmt, aber zumindest dafür verrufen, dass sie immer bei jeder kleinen Berührung da niederliegen. Das wurde ihnen dann auch abgewöhnt. Und dann ist halt auch ein italienischer Abwehrspieler mal ein bisschen robust zu Felde gegangen. Ja, okay. Naja. Also Italien ist Europameister.
Klingt ja eigentlich ganz gut, wenn man mal von den Nachwehen absieht. So das Spiel. Klingt interessant.
Ja, das Spiel war echt toll. Also richtig Spaß gemacht zu gucken.
Absolut, ja.
Auch wenn für mein Gefühl, ich habe ja irgendwie seit dem fast alle, nee, Achtelfinale nicht, aber ab Viertelfinale hat, glaube ich, nie das Team, für das ich eher war, gewonnen. Ich glaube, außer Dänemark irgendwie. Und sonst immer so, naja, heute bin ich, glaube ich, eher für die. Dann haben die verloren. Es war echt diesmal nicht viel Spaß gemacht zu gucken.
Ja. Stimmt.
Obwohl ja dieses Jahr wohl ganz viele für Italien waren zum ersten Mal, weil England gegen Dänemark so ihnen quer gesessen hat. Der Ausgang des Spiels. Also habe ich irgendwie so gehört.
Ja, da war halt ein Foul-Elfmeter, der muss man nicht geben.
Hm. Ach so, das Ding, ja. Das sehe ich auch so, ja. Der war
aber
so.
Aber deswegen für Italien zu sein, das.
Nee, das, also deshalb war ich nicht für Italien. Ich war eigentlich ein so. Bisschen eher für England, so ein bisschen sogar. Weil die Italiener, ach, keine Ahnung. Manchmal. Vor diesem Spiel war ich weniger für Italien, als ich jetzt am Ende mit dem Ausgang des Spiels zufrieden bin, aber das ist vielleicht auch so ein bisschen davon geprägt, was jetzt im Nachhinein noch so kam. Ja. Dieser Elfmeter, ich hatte auch das Gefühl, so in den ganzen Wiederholungen, der Spieler war eigentlich schon so mit, gedanklich hatte der sich schon entschieden, dass er sich fallen lässt, bevor er von dem anderen getroffen wurde. Und da ist natürlich eine Berührung, ich weiß nicht, du hörst auch ganz, ganz intensiv.
Sterling.
Ja, Sterling, genau. Du hörst auch ganz intensiv Colinas Erben, ne? Ich weiß nicht, wie wir
ja,
das bewerten.
Ja, also ich kann das wiedergeben, was sie gesagt haben. Den muss man nicht geben, aber als wahr darfst du da auch nicht eingreifen, wer den gegeben hat.
Richtig, ja, das war so die Analyse, die man auch im Fernsehen so gehört hat. Der Video Assist darf das nur überstimmen, wenn es eine krasse Fehlentscheidung war.
Genau, wenn er ihn nicht berührt hätte.
Genau.
Und aber er hat ihn berührt und ja, damit gilt's als faul. Und selbst wenn die Intensität nicht für so einen Sturz oder ja notwendig gewesen wäre, die diese Berührung ausgelöst hat. Naja, er hat ihn aber trotzdem irgendwie am Laufen gehindert. Und ja, dann gibt es halt im Strafraum gibt's halt einen Elfmeter dafür.
Aber so rein vom, mal unabhängig von dieser Sache, dass er nicht hätte überstimmt werden dürfen, was ja dann so, okay, es steht so in den Regeln, dann ist es so. Aber die Frage ist so zu pfeifen und seine Entscheidung auch nicht zu revidieren, wenn der Video Assist Referee dir vielleicht aufs Ohr sagt, so, nee, eigentlich nicht, ne? Also musst du wissen, aber ich glaube nicht.
Das darf ihm halt nicht sagen.
Ach so, okay. So,
der kann fragen, so, gab es eine Berührung? Dann sagen die, jo, gab eine Berührung. Alles klar, dann bleibt er stehen.
Also, war das eigentlich, ich hab in dieser EM nie bewusst gesehen, dass die zur Außenlinie rennen und sich selber Video angucken. Gab's das?
Gibt's auch, ja. Gab's auch. Ja,
also das hätte er ja machen können dann.
Ja, auf jeden Fall.
Hat er nicht gemacht. Also in den ganzen Wiederholungen, man sieht ganz klar, er tritt ihm in den Oberschenkel irgendwie so. Also das hat sich ja auch wehgetan. Aber für meine Begriffe sieht man in den Wiederholungen, dass der Sterling im Grunde schon geistig sich darauf vorbereitet hatte oder schon beschlossen hatte, ich gehe jetzt mal zu Boden, mal gucken, ob ich einen Elfmeter kriege, bevor der Einschlag kommt. Und das wäre für mich, wenn ich die Wiederholung angucke, das entscheidende Zeichen, ob der den jetzt berührt hätte oder nicht, der wäre ohnehin zu Boden gegangen.
Ja, aber das ist nicht die Regel. Wenn jemand anders im Strafraum berührt und ihn zu Fall bringt, dann gibt es einen Strafstoß.
Ja, fertig. Aber Moment, wenn der schon im Fallen ist, dann hat er ihn nicht zu Fall gebracht. Dann hat er einen am Boden fast liegenden getreten.
Waagerecht in der Luft, so mehr oder weniger in dem Augenblick.
Ja, dann braucht man ja nur parallel verschieben zum Boden. Er liegt schon, aber noch nicht am Boden. Das ist ja egal. Wo er liegt, ist jetzt wurscht. Aber ich habe ihn getreten, während er lag.
Ja, da bin ich nicht genug firm mit den Regeln. Aber es gab vorher so eine ähnliche Szene mit Harry Kane auf der anderen Seite. Den hat er nicht gepfiffen. Mit derselben Linie hätte ich den dann auch nicht gepfiffen.
Ja, wobei, und das sagen die bei Colinas Erben auch immer, in der Echtzeit, wenn du daneben stehst, ist diese Intensität vom Dagegenknallen nochmal was anderes, als wenn du das im Fernsehen in Slow-Mo oder auch in Realgeschwindigkeit anguckst. Von daher, er hat so entschieden.
Ich höre ja auch Colinas Erben. Ich merke mir nur nicht so, immer so gut, was die erklären, wie du. Ja, okay. Egal, dadurch haben wir jetzt dieses tolle Finale gehabt und vielleicht war das ja dann dafür gut. Allerdings auch für die Nachwehen dieses Finales. Lass uns zu einem neuen Thema kommen. Ich würde sagen, irgendwas mit Zahnbürsten wäre doch jetzt mal eine gute Idee.
Wer von euch kauft Zahnbürsten?
Ich.
Was?
Mir ist keine schwachsinnigere Überleitung eingefallen, deshalb habe ich das jetzt einfach mit der Holzhammer-Methode gemacht. Wie so ein Foul quasi auf der Themenliste. Ja, ich habe mir eine neue Zahnbürste gekauft und ich wollte mal, wir haben ja hier so eine Tradition, dass wir in dieser hinteren Sektion unseres Podcasts
unser ganzes Leben
diskutieren und auch immer so abseitige Themen mal diskutieren. Aha. Wie putzt ihr euch die Zähne? Was habt ihr für Zahnbürsten am Start? Frage ich jetzt einfach mal so.
Ich habe so eine Schallzahnbürste, Supersonic, irgendwas, keine Ahnung, von irgendeinem der Marktführer. So,
also Philips oder Braun oder sowas, ja?
Ja, ich könnte jetzt nicht sagen, welche von denen, aber eine von denen, ja, genau.
Stefan?
So eine Sonic.
Ja, ich habe auch so eine elektrische, aber nicht Sonic, sondern...
so hochfrequent schwingt, so habe ich.
Du hast so eine, die sich dreht vorne?
Ja, nicht dreht, sondern nur so wackelt, so... Ja, okay. Weil ich dieses Geräusch von Zähneputzen, ich hasse das so sehr, deswegen brauche ich eine elektrische, sonst halte ich Zähneputzen nicht aus. Ich finde schon schlimm genug, dem Kind die Zähne zu putzen.
Das hast du neulich schon mal erzählt, ich erinnere
ja,
mich.
Ja, aber nicht in der Sendung, glaube ich.
Ja, egal, okay. Ja, wie
man das aushalten kann, sich mit so einer normalen... da schüttelt es mich. Wie manche Leute Fingernägel auf einer Tafel. Das kann ich gut aushalten, aber Zähne putzen.
Krass,
okay. Geht mir gar nichts. Im Gegenteil, ich genieße Zähnebürsten eigentlich. Ich putze auch sehr viel die Zähne.
Also ich habe im Rahmen des Prime Days Atmo.
Mhm.
Im Rahmen des Prime Days habe ich ja nicht nur Schnaps bestellt, sondern auch so eine Hightech-Zahnbürste, wie du die hast, Christoph. Also eine Sonic-Zahnbürste. Ich hatte vorher...
Oh. Kannst du auch sagen, welches ist? Ich habe es gerade rausgefunden.
Ja?
Eine Oral-B Pulsonic.
Okay. Also ich hatte vorher auch eine... Vor einigen Jahren mal eine Oral-B, aber eine von denen, die vorne diese runden Köpfe haben und sich dann quasi immer so rechts-links drehen, so hin und her schwingen. Und die war dann irgendwann mal kaputt, da war der Akku durch und dann hätte ich eine neue kaufen müssen, habe ich keine Lust gehabt. Dann habe ich wieder auf manuelle Zahnbürsten eine ganze Zeit lang gesetzt, genau. Herr Giesbett schüttelt's im Hintergrund. Und ja, das habe ich ein paar Jahre lang gemacht. Hin und wieder habe ich dann mal irgendwie mir so einen Bürstenkopf gekauft und habe das Handteil meiner Frau entführt, um dann auch mal wieder elektrisch zu putzen. Aber dann war mir das auch immer zu blöd, weil wer weiß, da hatte sie das irgendwo, wo ich es nicht gefunden habe. Und dann habe ich wieder meine Handzahnbürste benutzt.
Ihr habt jeder eine eigene elektrische Zahnbürste?
Wir hatten schon beide eine elektrische Zahnbürste, als wir zusammengezogen sind. Und insofern hatten wir dann zwei, ja. Und sie hatte auch die bessere. Ich hatte irgendwie so ein billiges Modell und sie hatte irgendwie so ein Fancy-Ding.
Ja, dann wäre das doch sofort in diesem Moment entschieden, oder? Dann kauft man sich einfach einen Aufsatz für die bessere und schmeißt das schlechtere weg.
So ja, einfach ist das.
Ja, das kann man, ja, aber dann kann man nicht gleichzeitig Zähne putzen, das ist alles furchtbar anstrengend. Egal, jedenfalls, jetzt war Prime Day und wir haben... Und
gleichzeitig putzen finde ich ganz schrecklich, weil dann putzt man ja immer um die Wette. So, wer putzt länger? Und der Erste aufhört, der hat dann die Zähne schlecht geputzt und so. Oh nee,
siehst du, das kann jetzt zum Beispiel gar nicht passieren bei meiner neuen Zahnbürste. Ich habe jetzt also beim Prime Day...
Weil die dir sagt, wie lange geputzt
wird. Weil meine Frau auch gesagt hat, sie hätte gerne so eine Schallzahnbürste, weil ihre, da geht jetzt auch der Akku zur Neige und die wird über kurz oder lang ist die einfach auch nicht mehr zu gebrauchen, weil die schon so, also muss die dauernd laden und dann.
Gibt's keine Updates mehr für.
Ist immer leer, ja, furchtbar. Und die Akkus sind natürlich nicht wechselbar, weil das Ding ist ja irgendwie wasserdicht verkapselt, also wenn du das einmal aufmachst, dann war's das. Insofern war klar, wir bräuchten jetzt mal irgendwann eine neue Zahnbürste und dann hatte sie sich schon irgendwann mal rausgesucht, was man da so kauft jetzt so. Philips, irgendwas, Sonic, hast du nicht gesehen. Und jetzt war Prime Day und da war die irgendwie 40-50 Euro runtergesetzt und dann habe ich die bestellt, so ein Doppelpack. Jetzt haben wir wieder zwei Handteile. Das kannst du direkt als Doppelpack kaufen. Und,
man das tun? Ich verstehe es nicht. Ja, okay.
Ja, hat halt jeder sein.
Wenn man parallel die Zahlen, okay.
Man kann sie hintereinander benutzen. Also erst ranzt man die eine runter und dann hat man wieder eine frische und fängt wieder von vorne an. Also wenn der Akku leer ist. So würde ich das machen, glaube ich.
Nee, wir haben halt so, jeder hat.
So hätten wir das auch gemacht und bis meine Frau eins von unseren Zahnteilen weg, also nicht Zahn hier, die Handteilen weggeschmissen hat, weil irgendjemand diese Funktion verstellt hat auf Zunge reinigen und das halt immer sofort rot geworden ist. Nee, die war kaputt, ich habe die weggeschmissen. Nee, das war eine andere Funktion. Jetzt ist sie weg. Das kann nicht dein Ernst sein.
Kann nicht wahr sein.
Ach, das ist ja, das ist aber lustig auch.
Bisschen.
Das ist weggeschmissen
worden. Bisschen lustig und ein bisschen teuer. Naja, ich habe jetzt jedenfalls so, wie man mich so kennt, ich entweder kaufe ich gar nichts oder ich kaufe dann das Flaggschiff. Also habe ich die Diamond Care 9000 bestellt. Das ist irgendwie so das Topmodell im Moment. Und,
mit Handy zum Anschließen und allem? Oder?
Natürlich, natürlich.
Ja, klar.
Das
ja,
war
klar.
mir gar nicht klar, als ich dies bestellt habe. Das habe ich dann in der Anleitung, in der Anleitung gesehen, als es dann
jetzt,
kam.
Jetzt, wichtige Frage, kriegst du es auch in IO Broker rein, dass du irgendwie die Lampe im Wohnzimmer leuchten kannst, wenn jemand Zähne putzt?
Nee, das habe ich tatsächlich noch nicht versucht. Das geht auch, glaube ich, nicht. Aber das koppelt sich per Bluetooth und ich musste da so eine App installieren. Und das war so ein Moment, ich habe das, glaube ich, auch getwittert, wo ich kurz dachte, what the fuck ist hier passiert? Weil du packst deine neue Zahnbürste aus, du installierst diese App, dann putzt du dir das erste Mal so testweise die Zähne und bist noch so ein bisschen geschockt davon, wie diese Schallvibration, also das ist ja schon nochmal anders als diese Dinger, die so vorne sich drehen.
Ja, ja, völlig. Ja,
also
ja,
extrem viel krasser, was das an Vibration auf die Zähne bringt. Und nach dem ersten Putzen vermeldet diese App, sie möchte jetzt ein Firmware-Update auf meine Zahnbürste installieren, wo ich kurz dachte, wait, what? So, ich war mir nicht bewusst. Ich habe auch keinen Unterschied festgestellt. Ich habe nur einmal mit der alten Version geputzt, aber es fühlt sich exakt genauso an. Ich habe keine Ahnung.
Wie das bei jedem Firmware-Update von jedem Gerät ist.
Ich bin ja schon jemand, der Changelogs für so Updates liest und sich gerne irgendwie darüber informiert, was es jetzt Neues kann und das dann auch beachtet. Aber in diesem Fall gab es einfach keinen Changelog, da stand einfach nur, stellt die besten Funktionen für ihre Zahnbürste zur Verfügung oder irgendwie so ein Allgemeinplatz stand da. Und dann habe ich das installiert und das hat auch relativ lang gedauert und dann hat die Zahnbürste rebootet und so und du denkst dir so, das kann nicht wahr sein, meine Zahnbürste
rebootet, ja, genau. Was ein Quatsch.
Genau so, da stand ich da auch davor und dachte mir so, ich bin ja jetzt so ein Technik-Nerd-Typ, aber irgendwie, wenn meine Zahnbürste rebooten muss, da ist es dann auch, da ist so eine Grenze erreicht, wo ich denke so,
ja, eigentlich schon.
Not sure. Was ich jetzt davon halte. Aber gut, dann hat sie dann so, jetzt ist sie auf dem aktuellen Stand und ich habe da natürlich meine Frau damit so ein bisschen verarscht, als ich sie gefragt habe, so, na, ist schon die neueste Version auf deine Zahnbürste installiert? Meine ist schon upgedatet. Und sie so, was? Wovon sprichst du?
Was für ein Quatsch.
Ja. Und aber tatsächlich muss ich sagen, die hat dieses Schallzahnbürsten-Ding, ich bin nicht so sicher, was das für die Zahnzwischenräume tut, weil man da sind so Videos dabei, die das beibringen, wie du das benutzen sollst und du sollst es eigentlich nur so an den Zähnen entlang schieben. Du sollst nicht
Meine Zahnärztin rumrühren. Ist extrem überzeugt von Schallzahnbürsten. Die hat gefragt irgendwann mal, sie fragt hin und wieder mal, wie putzen sie ihre Zähne? Und da habe ich gesagt, oder was haben sie für eine Zahnbürste? Da habe ich gesagt, so eine Schallzahnbürste, ja, dann ist ja gut.
Okay.
Das ist wirklich so, das scheint das zu sein, was Zahnärzte wollen.
Okay. Meine hat irgendwann mal an meinen Zähnen diagnostiziert, dass ich so eine elektrische Drehzahnbürste habe zu dem damaligen Zeitpunkt. Das konnte sie an irgendwelchen Schleifspuren oder was auch immer
das ist nicht so gut.
Sehen und hat gesagt, sie haben so
aufgedrückt
so Ding. Und ich so, ja, das sieht man. Und dann dachte ich so, okay, alles klar.
Oh.
Shit. Ja, also seit ich habe diese Schallzahnbürste ja jetzt erst seit 2-3 Wochen, war ich noch nicht beim Zahnarzt. Keine Ahnung, was da jetzt dann kommt, aber ich habe so ein, also ich frage mich, wie das mit den Zahnzwischenräumen ist, weil dadurch, dass man selbst nicht so schrubbt, sondern das nur so entlang schiebt und das Ding halt vibriert wie die Blöde, habe ich so ein bisschen also das Gefühl,
dass die Zwischenräume noch viel sauberer werden als mit dem anderen.
Echt? Okay.
Ja, ja.
Was ich parallel gemacht habe, und da möchte ich auf Amazon schimpfen, ich habe mir eine Munddusche bestellt auch bei der gleichen Gelegenheit. Keine Ahnung, Panasonic, glaube ich, egal. Irgend so ein Modell, was irgendwie halbwegs okay Bewertungen hatte. Und wenn man da in den Bewertungen liest, findet man auch ganz viel Zeug, wo man merkt, eigentlich ist jedes Produkt scheiße in diesem Markt, aber irgendeins muss man dann am Ende kaufen, wenn man sowas haben will. Und dann kam das Ding und es hat schon mal jemand gehabt. Es hat schon mal jemand benutzt.
Nee.
Das Ding war schon mal ausgepackt. Diese einzelnen Teile sind alle eingeschweißt oder nicht eingeschweißt, sondern in so Plastiktüten drin. Und bei dem Ladekabel habe ich schon gedacht, das sieht nicht aus wie werksgewickelt. Das sieht aus wie mit der Hand nochmal zusammengewickelt, ziemlich gut mit der Hand nochmal zusammengewickelt, aber nicht so, wie es vom Werk wäre. Da bin ich stutzig geworden und dann habe ich alle anderen Sachen, die da so drin sind, angeguckt und als ich diese, das ist dann so ein Aufsatz drauf, womit, den du oben so draufsteckst und wo quasi die Düse dran ist, mit der du das Wasser dann in den Mund sprühst und der war wirklich eingeschweißt und das war, das Eingeschweißte war zu und dann dachte ich so, okay, da hast du dich geirrt. War doch noch nicht ausgepackt. Und in dem Augenblick stand meine Frau so neben mir und ich hatte ihr schon gesagt, dass ich irgendwie diesen Verdacht habe und war da so am Suchen und sie stand so neben mir und hat mir zugeguckt. Und dann fand ich diese Düse und sah, dass die eingeschweißt ist und dachte so, okay, ich glaube, ich hab mich geirrt. Und in dem Augenblick, wo ich das Ding noch so untersuche, ob das doch irgendwo schon offen ist, nimmt sie die Tüte von der anderen Düse, ist noch so eine zweite Ersatzdüse raus, nimmt die so raus und da fehlt einfach die Ecke von der Tüte, so abgerissen. Und wir gucken das so an und so, nee, oder? Das, Alter, bei einem Hygieneprodukt während einer globalen Pandemie schickt ihr mir Sachen, die man sich in den Mund steckt und die sind schon mal bei irgendeinem anderen. Also nein, einfach nein. Und oh.
Ja, und was hast du gemacht?
Ja, zurückgeschickt natürlich, aber
das ist ja krass.
Ja, das war, da war ich so kurz so ein bisschen grantig, möchte ich sagen.
Das verstehe ich. Das ist schon ein Skandal.
Ja.
Nee, sowas ist mir noch nie passiert.
Insofern bin ich jetzt im Moment so ein bisschen, also ich habe noch keine neue jetzt, das muss ich jetzt noch irgendwie aussuchen, was ich jetzt bestelle, weil in der Zwischenzeit habe ich dann auch die Bewertung da noch ein bisschen intensiver gelesen und dann steht da irgendwas drin von verrostete Schrauben im Wassertank und so. Vielleicht bestelle ich jetzt dann doch beim nächsten Mal ein anderes Modell, aber ich weiß noch nicht so richtig welches. Hat jemand von euch eine Munddusche? Ich kann mal hier rumfahren.
Nee, habe ich.
Nee, wofür benutzt man
das? Habe ich bisher nicht.
Also was kann eine Munddusche, was irgendwie ein Becher Wasser und Zahnseide oder so nicht kann?
Nee, ich glaube, wenn du Zahnseide benutzt, bist du da auf der sicheren Seite. Ich persönlich bin bei Zahnseide
faul. Ich auch nicht besonders
faul. Ja.
Ich spiele auch schon mit dem Gedanken, eine Munddusche zu kaufen, aber ich habe mich noch nie durchgerungen dazu.
Ja, also ich glaube, Zahnseide ist der bessere und der empfohlene Weg, aber ich weiß für mich persönlich, ich benutze das hin und wieder, aber nicht sehr regelmäßig, nicht so regelmäßig, wie ich müsste und sollte. Und ich neige da auch dann zu blutigem Zahnfleisch und zu dann immer wieder dazu, dass ich denke, nee, ich will das nicht. Und dann mache ich es dann auch nicht. Und
ja, meine Zähne sind zum Teil auch so nah beieinander, dass es echt schwer ist mit Zahnseide. Also.
Genau, und deshalb denke ich mir, ich probiere das mit der Munddusche, weil das im Endeffekt auch nur so ein Invest von, weiß nicht, 35 Euro, 40, 45 ja. Euro, irgendwie sowas.
Ach so, ja, gut, dann geht's ja.
Da fällt man jetzt nicht tot um, wenn man ein normales Gehalt verdient.
Und was ist jetzt die man kaufen sollte?
Das kann ich dir nicht sagen. Es gibt da auch von Oral-B und von Panasonic irgendwie Modelle und es gibt einen Haufen so China-Crap-Tastic-Zeug. Keine Ahnung. Ich hatte jetzt die von Panasonic bestellt. Ich habe sie nicht benutzt, weil ich sie zurückgeschickt habe. Was das nächste wird, weiß ich nicht. Vielleicht probiere ich die von Oral-B, von Braun aus. Ob die was taugt, keine Ahnung. Aber das wäre so. Deshalb hätte ich jetzt gefragt, ob jemand sowas hat, weil das ist so die, ich könnte mir vorstellen, da mit so einem Kercher durch meinen Mund zu pusten, dass mir das vielleicht angenehmer ist, als mit diesen Schnüren darum zu tun.
Ich habe einen Kercher hier, kannst ja mal vorbeikommen.
Ich habe auch einen Kercher hier, aber ich habe damit neulich meine Terrasse sauber gemacht. Ich weiß ja nicht, ob ich mir den in den Mund richten sollte, ich glaube nicht. Aber es ist nur so ein Gefühl.
Da habe ich übrigens noch eine kleine Anekdote. Wir hatten neulich auch einen Kercher hier von meinem Schwiegervater ausgeliehen, um die Terrasse zu säubern und die Theresa hat angefangen, die Terrasse zu säubern und sie war irgendwie nicht sehr zufrieden mit der damit, was, wie es läuft,
ja.
Mit dem Ergebnis. Und ich habe dann irgendwann gesagt so, Theresa, ich glaube, das ist auch noch nicht angeschaltet. Also es kam halt Wasser, aber also ich habe halt vor Jahren
nur durch den Wasserdruck
gearbeitet. Genau. Und da drehte sich auch irgendwas, aber es war halt, also es war mit so einer Bürste, gell? Also war so nicht diese Düse.
Ach so, okay.
Oder war sogar die Düse dran? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, es kam Wasser. Aber eben, genau, wie du sagst, nur durch den Wasserdruck vom Schlauch. Und ich habe so zu Therese gesagt, also Therese, das ist...
Ja, dann macht das Gerät so, doch aber auch gar kein Geräusch, oder?
Genau. Therese, das ist viel zu leise. Das ist, so ist nicht Kärchern. Und irgendwann habe ich dann, weil sie hatte irgendwie einen Stecker reingesteckt und dann eben den Abzug betätigt, aber man hätte halt noch irgendwo einen Knopf drücken müssen, um überhaupt den Motor
einzuschalten, ja.
Genau. Und also es kommt halt auch Wasser raus nach Abzug drücken, wenn nur Wasser angeschlossen ist. Gell? Und dann haben wir dieses Ding angemacht, diesen Motor, und das ist ja brutal laut, weil sie hat erst so gemeint, das ist doch gar nicht so laut, das können wir auch sonntags machen. Sie hat es nämlich sonntags gemacht. Und als dann der Motor lief wirklich und das Ergebnis auch besser war, haben wir, ja, sie hat es dann doch eine halbe Stunde gemacht, auch sonntags, aber es ist dann eigentlich schon zu laut.
Hast du mal wieder deine Frau unter den Bus geworfen hier live in der Sendung?
Jetzt bist eigentlich nur noch du dran, ich habe auch schon.
Stimmt, ja, heute. Was hat denn deine Frau so Peinliches gemacht, die Tage?
Bin ich jetzt nicht drauf vorbereitet auf die Frage, weiß ich nicht, muss ich kurz drüber nachdenken, bestimmt irgendwas.
Soll ich einen Jingle dafür machen? Wir werfen unsere Frauen unter den Bus, oder?
Nee, lass mal. Das sollten wir nicht zu einer regelmäßigen Kategorie machen.
Nee, besser nicht. Ist der Gesundheit nicht zuträglich.
Tja, der Ehe auch nicht, nee. Nee, ich habe neulich auch gekerchert. Meiner ist auch ausgeliehen. Mein Kercher, der gehört mir auch nicht. Aber ich war so mit dem Ergebnis ganz zufrieden. Ich sah danach aus wie die Sau. Also das.
Ja. Oh, und die.
Das ist spektakulär, was das für eine Sauerei macht, ey.
Ja.
Boah. Die Terrassentür. Ich habe nämlich dann kurz übernommen für sie, weil sie da kurz reinging, und habe ich weitergemacht. Und es hat wirklich die eine Minute, in der ich hat ausgereicht, dass ich die Terrassentür komplett eingesaut habe, weil ich eben diesen weggespritzten Dreck von der Terrasse habe ich komplett an der Terrassentür verteilt. War nicht schön.
Ja, ich habe das so an mir verteilt. Ich habe das barfuß gemacht, weil ich halt keine Schuhe versauen wollte. Und ich habe halt den Boden gekerchert im Wesentlichen, weil diese...
Barfuß und Badehose ist echt schon das Beste, ja.
Ja, aber ich habe halt, dadurch, dass ich den Boden gekerchert habe, habe ich halt immer relativ nah an meinen Füßen vorbeigespritzt. Und irgendwann kam mir so der Gedanke, was passiert, denke ich, wenn du dich mit diesem Strahl triffst, so aus unmittelbarer Nähe an deinem Fuß? Das geht doch bestimmt auch nicht gut aus. Das möchtest du jetzt auch nicht ausprobieren. Aber mir kam dann so ein Gedanke von, immer mit Sicherheitsschuhen hier, ne? Wichtig. Kercherst so unmittelbar an deinem nackten Fuß vorbei. Und ja, irgendwann kam mir der Gedanke, dass es so vielleicht gar keine so schlaue Idee ist. Aber ja, die Hose und vor allen Dingen die Füße, war alles gesprenkelt in Dreck.
Ja.
Hat aber gut funktioniert. Also ich hatte so eine leichte grüne.
Das macht schon Spaß.
Das ist so eine grüne Verkrustung so auf diesen. Das sind so. Ja, so Latten bei uns, die den Terrassenboden ausmachen, so Holzlatten. Und die haben so Rillen.
Ist das Holz oder ist das WPC bei euch?
Das ist ein Kunststoff, der einen sehr hohen Holzanteil hat. Also ich glaube, das ist.
WPC heißt das.
Ja, okay. Ich weiß nicht genau, wie das heißt, ja. Also es ist nicht echtes Holz. Also nicht nur Holz, sagen wir es mal so. Ja, aber es hat so Rillen und in diesen Rillen haben sich an einigen Ecken, wo über den Winter Feuchtigkeit wahrscheinlich drin stand, hat sich so ein bisschen sowas Moosiges, irgendwie sowas Grünes gebildet. Und das wollte ich da wieder raus haben. Ich wollte, dass die wieder ihr schönes Hellbraun haben. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert mit dem Kercher.
Ja, vielleicht waren das aber auch Insekten.
Überleitung.
Oh. Irgendjemand von euch will noch eine Insektengeschichte erzählen.
Ja, ist aber auch nur eine Anekdote.
Sieh mir nicht jetzt im Anekdotenteil oder kommen noch Filme?
Längst.
Ich hab's verpasst.
Ich habe heute ohne Kapitelmarke Anekdoten erzählt, die länger waren als diese. Aber egal. Jetzt kommen die Insektenanekdoten. Uns fallen bestimmt noch ein paar ein. Letzte Nacht hatte ich eine kleine Begegnung mit Insekten. Normalerweise begegnen wir ja kaum noch Insekten. Also wir haben sehr gute Fliegengitter und werden deswegen auch eigentlich nicht mehr von Mücken gestochen. Außer jetzt am Wochenende, da waren wir... haben wir einen Kurzurlaub gemacht und die Kinder waren völlig zerstochen, aber egal, das ist eine andere Geschichte. Und gestern Abend hat irgendwie einer von uns, ich weiß nicht mehr, ob es die Theresa war oder ich, auf jeden Fall nach dem Duschen das Dachfenster offen gelassen und da ist kein Mückenschutz dran. Und deswegen hatten wir dann eine ziemlich hässliche Wanze und eine Fliege im Schlafzimmer. Die Fliege konnte ich erledigen. Die Wanze habe ich dann gefangen in einem Becher und habe sie rausgetragen, weil die soll man ja nicht kaputt machen, weil dann stinken sie eventuell, weil die kennt ihr das? Die stinken dann so nach Marzipan und...
Die sollen eklig riechen, ja. Ich vermeide das auch immer. Ich setze sie auch immer raus. Ich habe es noch nie ausprobiert.
Genau. Ich habe heute das Buch der Hummelbommel vorgelesen und da kommt die Stinkwanze vor. Die heißt ja, Stefan.
Sehr gut.
Die ist aber Pups-Weltmeister. Mhm.
Ich kannte mal eine, die hat die Wanzen, alle Wanzen Marzipankäfer genannt. Das fand ich auch ganz niedlich, weil sie nach Marzipan riechen angeblich. Auf jeden Fall habe ich dann diese Wanze gefangen und habe sie rausgetragen und ich drehte, also ich mache die Mückenschutztür zum Balkon auf und drehte auf den dunklen Balkon und mit meinem ersten Schritt merke ich, wie unter meinem Fuß Chitin bricht. Ich drehte gleich direkt auf das nächste Insekt und hab's dann gerade noch geschafft, also bin so mit der Ferse und hab's aber gerade so geschafft, es nicht vollständig platt zu matschen, also nur so anzutreten. Habe einen Mordschreck gekriegt, was auch ein großes Tier war, also irgendwie Maikäfer oder irgendwie sowas. Und hab dann erstmal die Wanze entsorgt und bin dann wieder rein, möglichst eben das umgehen und hab aber schon im Dunkeln gesehen, dass da irgendein großes Tier liegt, also für ein Insekt großes Tier. Und bin dann erstmal rein und hab dann das Handy geholt und durch den Mückenschutz nach draußen geleuchtet. Und was lag da? Eine wirklich riesengroße Hornisse. Die zwar tot war, wahrscheinlich auch schon vorher tot war, aber die können ja auch noch stechen, wenn sie tot sind. Also es ist ja so, wenn man da schlecht drauf tritt. Also ich war ziemlich froh, dass ich nicht voll drauf getreten bin. Aber
warst du barfuß?
Ja. Ja, klar, ich war barfuß.
Ach, oh Gott, oh.
Ja, ja, ich war barfuß. Ich habe es unter der Ferse gemerkt. Ich war ja im Schlafanzug schon. Ja. Und heute Morgen habe ich mal geschaut auf dem Balkon. Also ich habe die dann ich glaube, heute Morgen oder gestern Nacht noch, ich glaube, heute Morgen habe ich sie über Bord geworfen und lag heute Morgen auch noch tot da. Habe aber jetzt festgestellt, dass auf dem Balkon noch drei weitere Hornissen liegen, nicht ganz so groß wie diese. Also wir scheinen irgendwie über dem Balkon oben irgendwie ein Hornissennest oder irgendwas zu haben. Keine Ahnung, warum da tote Hornissen rausfallen. Aber wir haben auch vor einiger Zeit, habe ich nachts gehört, wie eine Hornisse draußen rumschwirrt und gegen unser Mückengitter dotzt. Ist ja immer recht eindrucksvoll, wenn die gegen oder gegen dotzen. Mhm. Wir haben ja auch vor unserem Fenster im Wohnzimmer haben wir so eine große Fensterwand und da haben wir auch in der Regel ein Hornissennest und nachts, wenn draußen dunkel ist und drin bei uns hell, dotzen die dann auch gegen die Scheibe, weil sie eben rein wollen. Das ist auch recht eindrucksvoll. Also, ja. Aber insgesamt bin ich mit Hornissen ja im Frieden, weil tun die ja in der Regel nichts. Also sind ja nicht so aufdringlich wie Wespen. Ja. Eigentlich sind mir Hornissen lieber als Wespen. Aber wir sind halt schon beeindruckend groß, vor allem wenn du drauf trittst. Also habe ich schon einen Schreck gekriegt.
Ja, hätte ich glaube ich auch. Also die sind schon krass riesig teilweise. Und so, wenn man generell vor Wespen so ein bisschen so, nee, mag ich euch nicht, dann ist die Hornisse natürlich so, da muss man sich erstmal intellektuell nochmal klar machen, ja, okay, die sind nicht so gefährlich, alles gut, ich muss jetzt keine Panik schieben.
Ja, genau.
Genau.
Ja.
Naja, aber ja. Wenn du da so Bluthochdruck kriegst, Bluthochdruck hilft nicht.
Schnell, ich muss meine Blutdrucktablette heute noch nehmen.
Ich meine schnell Puls. Wenn du da schnell einen Puls kriegst, dann hilft das vielleicht beim Abnehmen und das bringt uns zur nächsten Kategorie.
Boah, hervorragend.
Fantastisch. Gibt nicht wahnsinnig viel zu erzählen. Gewicht ist wieder ein bisschen hochgegangen. Ich bin bei 78, das heißt genau 4 Kilo minus. Letzte Woche war ich, glaube ich, ein bisschen mehr als 4 Kilo sogar.
Aber dein Kurzurlaub war doch bestimmt voller Cheat Days, oder?
Ja, es war dann gar nicht mal so schlimm, aber der eine Cheat Day, es war eine Hochzeit, das ging schon morgens so los. Wenn ich im Urlaub bin, dann merkt man daran, dass ich Urlaubsgefühl habe, wie viel ich zum Frühstück esse. Und halt Hotel, Buffet und so. Gell?
Ja, also oh Gott, ja.
Frühstücksbuffet. Ich hatte nach dem Frühstück noch 500 Kilokalorien übrig und abends kam eine Hochzeit. Ja, also.
Stimmt, das Foto hattest du uns geschickt.
Das ist ja so hart zum Scheitern verurteilt. Mit 500 genau. Kilo in eine Hochzeit ist wie mit einem Messer zu einer Schießerei gehen.
Richtig. Und ich hatte dann abends, ich habe es gerade hier, 5.300 gegessen. die ich natürlich nicht verbrannt habe. Ich habe 1500 verbrannt, weil ich auch hart getanzt habe, wie ihr gesagt habt, dass ich das machen soll. Habe ich wirklich gemacht. Aber so viel verbraucht man dann auch nicht. Und ich hatte am Ende 2000 übrig. Also, naja, ich glaube nicht, dass das der Ausschlag ist. Insgesamt, ja, im Urlaub sein und immer schön frühstücken. Und das, ja, insgesamt ist es. Obwohl ich, ja, ich bin relativ viel gelaufen. Also von daher geht's auch wieder. Ich habe übrigens meinen Cousin zufällig getroffen, Cousin zweiten Grades, der in München wohnt und der zufällig eine Radtour gemacht hat und der dann bei Facebook gepostet hat, so irgendwie bin jetzt zum, irgendwie gehen jetzt essen hier und so einen Ort markiert hatte in Straßlach-Dingerting und ich so, Moment mal, Straßlach-Dingerting, da bin ich gerade. Und ich habe mich gerade fertig gemacht für die Hochzeit und wir wollten irgendwie eine halbe Stunde los. Und eine Stunde los. Ich hatte noch eine halbe Stunde übrig, sowas. Und habe dann kurz entschieden, dass ich da jetzt hinfahre. Das war irgendwie 3 Minuten von meinem Hotel aus. Und habe den dann getroffen, den ich seit, ich glaube, 10 Jahren nicht gesehen habe. Also wirklich, sehen uns nicht häufig. Und der ist auch recht übergewichtig und seine Frau war das auch, als ich sie das letzte Mal gesehen habe. Und jetzt ist sie halt schlank. Wirklich krass. Und ich habe sie gefragt, wie sie das gemacht hat. Und hat gesagt, ja, wahnsinnig viel Fahrradfahren. Und sie hat sich so ein Home-Trainer-Fahrrad auch gekauft. So eins, was sich vernetzt mit den Apps und so. Gell? Und so eine App hat sie benutzt. Und hat gesagt, was für eine App war das? Ja, stellt sich raus, hat halt die gleiche App benutzt wie ich. Also,
sehr gut.
Ja. Kann
klappen. Hat 45 Kilo abgenommen.
Ja, cool. Boah, das machst du aber nicht. Das können wir sich viel, oder?
Das weiß ich nicht. Dann bin ich weg, ja.
Ja, nicht weg, aber ziemlich weg.
Oder bin ich, also, wenn ich 45 Kilo abnehme, wiege ich noch 30 Kilo.
Ja,
also,
ziemlich weg. Ich glaube,
dann bin ich weg, ja. Also die ist immer noch nicht dünn, aber sie ist halt jetzt so muskulös, wie halt so eine Radfahrerin und also noch nicht drahtig, sondern schon so kräftig, aber nicht kräftig im Sinne von dick, sondern kräftig im Sinne von hat Kraft. Also sportlich. Also echt heftig.
Krass, ja.
Ja, gibt's auch.
Ja, kannst du noch ein paar Tipps mit ihr austauschen. Wie man diese App noch, also wie man das so macht und alles. Aber weißt du
ja
eigentlich.
Ja, genau. Ja, die macht das Ding jetzt sehr ernst. Also die hat auch die Vollversion. Und macht das richtig mit ihr Fahrrad, vernetzt sich mit der App und so.
Ja. Okay. Ja, wahrscheinlich ist Ausdauersport halt einfach auch nochmal so eine Komponente, gell? Wenn du das machen
willst. Ja, das hat sie gesagt, dass Fahrradfahren unheimlich viel ausmacht.
Das glaube ich. Das verbrennt halt wie blöde.
Ja,
ich habe ja auch so ein Ding. Wenn
du das regelmäßig machst als Hobby und 4-mal die Woche 2-3 Stunden unterwegs bist.
Genau.
Und dann zusätzlich eben noch darauf achtest. Das ist halt nochmal was ganz anderes, als wenn du dich zu jeder quasi Sporteinheit zwingen musst.
Genau.
Und das ist ja noch was anderes.
Ich habe mir übrigens auch so ein Fahrrad bestellt bei Amazon. Ich nehme an, es kommt irgendwo aus China oder so. Es dauert auf jeden Fall, die Lieferzeit war ziemlich lang. Und es sollte irgendwie Ende Juni oder Mitte Juni geliefert werden. Wurde aber noch nicht geliefert. Jetzt habe ich mal geguckt bei meinen Bestellungen. Und da kannst du ja so gucken nach dem Bestellstatus und so. Habe ich eben angegeben, so, ja, Moment, wo bleibt das denn und so. Und dann kriegst du ziemlich schnell so ein Tracking, Hermes-Tracking-Nummer ausgespuckt. Ja, gebe ich die bei Hermes ein, heißt es, ja, die Trackings funktionieren nur 90 Tage lang. Ja, blöd nur, dass mein Gerät offensichtlich schon länger unterwegs ist. Ich habe keine Möglichkeit, es zu tracken, keine Ahnung. Ich habe jetzt an die geschrieben, so, Leute, kommt das irgendwann mal oder wie sieht's aus? Oder muss ich mich mit Amazon in Verbindung setzen, dass sie euch Druck machen oder so? Ja, keine Ahnung. Bin mal gespannt, wann es kommt, ob es kommt.
So ist kannst du ja auch nicht mehr festhängen.
Nee, Ever Given schwimmt wieder.
Hm.
Tja.
Ja.
Naja, also Christoph zwingt sich zu Sportmaßnahmen oder tut es nicht, wie auch immer. Stefan wird uns jetzt zu einem Film zwingen für nächste Woche. Und das ist jetzt die nächste
Überleitung.
Mehr mache ich heute nicht mehr. Also Stefan, was schauen wir?
Heute hast du aber echt einen guten Flow. Irgendwie, ich komme gar nicht hinterher. Ja,
absolut.
Ja.
Soll ich das Loch zumoderieren oder hast du es?
Nö. Ich hab so vier Filme, glaube ich, die ich mir vorschlagen würde.
Du musst jetzt noch eine innere Münze werfen.
Ja, ich habe jetzt einfach den genommen, der bei meiner Liste ganz vorne steht. Da das ja eh auch ständig umsortiert wird, war mir das jetzt zufällig genug. Und wir schauen die Nummer 8 heute in Deutschland, wie ich ein Superheld wurde.
Ah ja, das ist mir tatsächlich auch schon begegnet.
Science Fiction, Französisch und Buchverfilmung.
Wie ich ein Superheld wurde.
Spannend und aufregend.
Rau. Ich liebe das, wenn Rau da steht. Aha, das sieht schon mal sehr französisch aus. Gibt man da irgendwen? Nee. Naja, okay. Französisch Buchverfilmung. Ja, Menschen und Superhelden leben Seite an Seite. Ein einsiedlerischer Gesetzeshüter muss mit einer cleveren Kommissarin den Diebstahl von Superkräften unterbinden. Ach so, die Superkräfte selbst werden gestohlen. Das ist ja kompliziert.
Gerade sehe ich ähnliche Titel, Old Guard. Mist.
Jetzt desillusionier uns doch nicht schon vorher. Das hältst du
und auf. Army of the Dead, also, kann nur gut werden. Und Tyler Rake Extraction, oh Gott. Und Sky High, um Gottes Willen. Das wird super.
Ja.
Ja, hatten wir doch auch schon mal, oder?
Ja, der war furchtbar schlecht.
Hatte ich den nicht auch vorgeschlagen?
Nee, den haben wir zusammen uns abgesprochen, dass wir schauen.
Ach, das war der mit der Angelito. Angelito.
Ja, genau, richtig.
Okay, also das wird super, sagt Stefan, oder nee, Christoph, für unterschiedliche Werte von super. Und das war dann jetzt damit die 689. Folge des Sneakpods. Kommentare wie immer auf sneakpod.de. Nächste Woche werden wir Superhelden oder erzählen euch, wie wir dazu geworden sind. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.